Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, der Podcast rund ums Fahrrad. Heute ein relativ spontaner, schnell entschlossener und doch dafür umso schönerer Velo-Race mit dem lieben Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Christian. Guten Abend in den Chat.
Genau, na, guten Abend, Björn, in den Chat und guten Abend, liebe Zuhörer zu Hause oder auch guten Morgen, je nachdem, um wie viel Uhr es hört. Es ist jetzt die dritte Folge innerhalb von einer Woche, habe ich eben zu meinem Erschrecken festgestellt. Aber danach ist ja auch bald Osterpause in Bezug auf Podcasting vielleicht oder so. Wie geht's dir? Was macht das Fahrradfahren?
Ja, gut.
Läuft's?
Hab die letzte Woche selbst nutzen können, um ein wenig Fahrrad zu fahren, und tatsächlich geht es dann immer mit der Form schneller, als man denkt, aber das kennst du wahrscheinlich auch.
Ja klar, das ist unser Muskelgedächtnis, was ja ausgeprägt ist, keine Ahnung, wie Harald Junkes Leber. Ne? Das muss nur einmal aktiviert werden und schon ist alles wieder da. Schön wär's. Du bringst mich jetzt wie die letzten Male auch so ein bisschen auf den neuesten Stand, was sich getan hat. Einige Rennen habe ich sogar verfolgt. Andere weniger, da bin ich dann froh, dass du mir was erzählst. beim letzten Mal hatte die Oman-Rundfahrt schon so gerade begonnen, habe ich mich aufklären lassen.
Genau, ja, wir hatten da so über die ersten zwei Etappen, sage ich mal, schon gesprochen. Mhm. Aber traditionell bei der Oman-Rundfahrt ja die Königsetappe, die Bergankunft am Green Mountain, am Jabal al-Aqda. Und ja, da gab es dieses Jahr einen relativ überraschenden Sieger, Ben Hermanns, der auch schon sich die zweite Etappe gekrallt hatte, hat dort ja alle stehen gelassen und gewonnen, ja.
Also, da hätte man, glaube ich, ordentlich mit Kohle machen können, mit auf ihn zu wetten, um es sehr, sehr schön deutsch zu sagen.
Ja, vor allem ist es so ein Fahrer, der in der Vergangenheit nicht wirklich dadurch aufgefallen ist, dass er große Erfolge gefeiert hat und da dann doch ja schon so Bergspezialisten abzuhängen, weil es auch eine sehr steile Ankunft ist, war schon eine gewisse Überraschung.
Er war aber Zweiter schon vorher bei der Vuelta a la Comunidad Valencia, sehe ich gerade. Also zumindest scheint er dieses Jahr auf gutem Kurs zu sein. Oder vielleicht mal 30 Jahre alt jetzt so in der Blüte seiner Jahre endlich mal durchzukommen.
Ja, vielleicht wird er jetzt mit 30 noch zum Rundfahrtenfahrer, aber es wäre schon ungewöhnlich.
So ja, Wandlung. Aber naja, sei es ihm gegönnt, haben wir auch mal jemanden Überraschenden und nicht immer nur die üblichen Verdächtigen auf dem Siegertreppchen. Danach Andalusienfahrt.
Da hatten wir schon über die Bergankunft gesprochen. Mhm. Am Tag danach war das, glaube ich, stand dann das Zeitfahren auf dem Programm. Mhm. Und danach war es dann so tatsächlich, dass Alejandro Valverde mit einer einzigen Sekunde vor Alberto Contador führte und das dann auch ins Ziel gerettet hat. Ja.
Also jeder hat schon gedacht, okay, das gibt jetzt das Feuerwerk des Contador. Er hat auch, wie soll man sagen, er hat auch angegriffen, ne? Er hat es versucht und habe hinterher auch viel gelesen, der typische Contador und Sympathien für seine Fahrweise. Ich werde ihn in diesem Leben nicht mehr schätzen lernen. Also das mag auch ein Vorurteil von mir sein. Aber man muss ihn, also man hat schon viel Gutes hinterher gehört von ihm. Aber gebracht hat es ihm nichts. Das müssen wir auch so sagen.
Das war ja nicht die einzige Rundfahrt, bei der er so knapp verloren hat. Also
ja, das von mir aus kann ich das wie ein roter Faden durch die Saison ziehen. Ich hätte da, ich weiß, aber ja. Algarve-Rundfahrt, also am Ende Andalusien-Rundfahrt, überraschender Sieger Valverde, der Chris wird jetzt wahrscheinlich hier durch die Decke springen und das niemals als Überraschung ansehen, sondern er hätte ja schon viel Geld drauf gewettet. Aus dem Chat kommt noch der Kommentar, Contador klettert am schönsten. Das sind halt die jungen Leute, ne? Die kennen nicht mehr einen, wie soll man sagen, Marco Pantani, einen Jan Ulrich und so. Ja, das ist die Jugend, die mag sowas.
Na gut, das waren andere Zeiten, klar.
Ja, das waren andere Zeiten. Ja, vollkommen richtig. Danach ging es weiter.
Algarve-Rundfahrt, ja.
Warst du mal in Portugal? Ich war noch nie an der Algarve, habe ich dann in dem Zusammenhang.
Ich auch nicht, nein. Aber die Bilder lassen darauf schließen, dass man es dort auch ja aushalten kann.
Ja. Ich habe, glaube ich, von Greipel bei der Algarve-Rundfahrt nur so ein Bild, ein Post irgendwo gesehen, dass es da zur Sache ging und er war mittendrin und hat auch Etappe gewonnen.
Ja, er hat eine Etappe gewonnen, aber bei einer Etappe davor hat er sich beschwert, dass er da mehr oder weniger in die Bande gefahren wurde. Ja, von Gaviria und Etappe 4 hat er sich dann aber geholt.
Das war die erste Etappe, glaube ich, wo er sozusagen abgedrängt wurde. Ich habe es auch gesehen. Würdest du sagen, das war ein richtiges Abdrängen oder war das einfach so?
Das war ein handelsüblicher Sprint eigentlich. Ja gut, wenn man jetzt den Maßstab anlegt, dass Nasser Bouhanni bei den Cycle Classics im letzten Jahr wegen sowas disqualifiziert wurde, dann kann man das machen, aber wir sprechen ja nachher noch über andere strittige Jury-Themen.
Ja, aber André Greipel ist eigentlich auch sonst nicht der Typ, der sich leicht und schnell beschwert. Jedenfalls habe ich ihn nie so als solchen wahrgenommen. Deswegen war ich da so ein bisschen verblüfft. Also, weißt du, als ich das gelesen habe und danach mir angeschaut habe, da klaffte so eine Kluft halt, ne? Was so klafft.
Ja, aber gut, Sprinter ist immer emotional und wahrscheinlich hatte das in der ersten Wut geäußert.
Okay. Also Algarve-Rundfahrt wird abgeschossen und im Gesamtklassement ging es dann. Warte mal, hä? Was habe ich denn hier? Habe ich hier etwas Falsches? Okay. Irgendwie
Nee.
scheint. Nee, bei mir ist was durcheinander. Naja. Gesamtrundfahrt, also am Ende.
Gesamtklassement hat gewonnen Primož Roglič.
Seines Zeichens eigentlich Skispringer.
Genau, ja, hat aber schon in der letzten Saison das erste Mal so richtig beim Giro d'Italia auf sich aufmerksam gemacht. Und jetzt bei der Algarve-Rundfahrt am Alto da Foya, bei der Bergankunft, ist er recht weit vorne reingefahren. Ja, und dann beim Zeitfahren hat er sich das Trikot geholt und es nicht mehr abgegeben.
Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen. Also Skispringer ist noch 27. Also ich finde es immer komisch, wenn so Leute, ich will nicht sagen, wie Karl aus der Kiste kommen, aber mit 23 erst im Profifeld aufgetaucht, 4 Jahre später. Ich will nicht sagen, dass die Algarve-Rundfahrt jetzt eines der renommiertesten Rennen der Welt weit ist, aber zumindest schon mal eine Hausnummer. Wenn man so ein bisschen. Also er wird das ja noch im weiteren Verlauf dieser Sendung von heute auch, wird er ja nochmal auftauchen, wahrscheinlich mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit. Aber schon irgendwie, ich will nicht sagen komisch, aber wundert dich sowas nicht auch, wenn so Leute erst spät wie kommen?
Ja, aber das, also der, wie soll ich sagen, hat ja eine sportliche Grundlage für den Radsport gehabt und von daher hat er wahrscheinlich erstmal gebraucht, um die Sportart so ein bisschen zu adaptieren und ja, dann ist klar, dass er dann erst später irgendwie durchstartet und das wird
Okay.
sicherlich nicht das letzte gute Ergebnis sein, was er da eingefahren hat.
Auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt mal so seine Statistik anguckt aus dem letzten, im letzten Jahr waren da ja auch schon so bei mittellangen Rundfahrten oder kürzeren Rundfahrten, so eine Woche irgendwie, hat er ja schon mal hier einen vierten Platz, da mal einen dritten Platz, fünften Platz und so weiter. Er scheint so ein bisschen der Mann zu werden oder ein Mann zu sein für so kurzen Rundfahrten. Ich sehe auch letztes Jahr auch schon Fünfter bei der Algarve-Rundfahrt. Also ein slowenischer Skispringer, der sich jetzt in der Radwelt tummelt. Gibt es sonst noch was zur Algarve-Rundfahrt, was uns einfällt? Nö, eigentlich
Wenig
nicht.
besondere
Nö.
Vorkommnisse, ja.
Naja. Man muss ja auch nicht jedes kleinste Rennen dann bis ins Detail
Genau, wir haben ja noch viel
erzählen.
auf dem Programm.
Genau. Wie spricht man das aus? Kume, Brüssel, Kume?
Was?
Nee,
Nein.
Küm?
Körne,
Küm?
Brüssel, Körne.
Köln. Ah, weißt du, woran das liegt? Ich habe meine Brille bei der Arbeit nicht. Ich dachte, das wäre ein M. Ich muss hier mal Command Plus mehrfach drücken. Ich kann so schlecht lesen. Ich habe heute auch schon
Mit Doppel-U
und
und
RNE.
RNE. Ja,
Ja.
genau. Wie Körner, so
Körne.
ähnlich.
Körne. Ja, ich habe auch diese heute schon einen Thorsten angerufen, obwohl ich einen Thomas anrufen wollte. Es wird immer schlimmer, Alter.
Okay.
Ja, also im Telefonbuch so T-T-T angerufen und ja, dann war es falsch aus. Naja, Peter Sagan. Er macht irgendwie so das Frühjahr, im Frühjahr macht er da die ganze Zeit weiter, wo er aufgehört hat.
Ja, und vor allem, ich glaube, das war bei Körne Brüssel Körne der erste Sieg im Trikot von Bora Hansgrohe, wenn ich das richtig sehe, ja. Und ja, so ein bisschen der Knoten geplatzt, ja, und ja, absoluten Rennen, was auf seine Fähigkeiten zugeschnitten ist und hat er hinterher jetzt auch nicht zuletzt am letzten Wochenende wieder demonstriert, dass er jetzt auch einer der großen Favoriten auf die anderen Frühjahrsklassiker ist.
Sonst aber auch wirklich so die typischen Fahrer vorne. War das das Rennen, wo Bohnen gestürzt ist? Ich weiß nur, bei einem Frühjahrsklassiker ist er doch gestürzt. War das da auch schon?
Der ist auch beim Tirreno Adriatico gestürzt, ja.
Ja. Aber bei einem war es so, egal, also bei einem war es gekürzt. Ich hatte ja immer so die ganze, wie soll man sagen, die alle Rennen jetzt vor seinem Abschied, die Vorabschiedsrennen, ja, also seiner Endtour. Da hatte ich immer so ein Auge auf ihn, weil ich würde mich ja so freuen, wenn er nochmal eins abschießt in Belgien.
Ja, er ist immer jetzt vorne dabei gewesen, aber immer so Positionen zwischen 10 und 20 irgendwo rangiert und vielleicht, ja, seine Rennen kommen ja noch.
Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen. Also, Peter Sagan hat das Ding abgeschossen und gibt es sonst noch etwas da zu berichten? Was? Ich habe immer die ganze Zeit immer so Ereignisse im Kopf, die irgendwo passiert sind, ich sie aber nicht mehr zuordnen kann. Also wo ich nicht mehr weiß, das ist passiert da und da. Paris-Nizza, weiß ich noch. Unfassbares Wetter.
Ja, vor allem auf den ersten zwei Etappen. Also da hat es ja alles durcheinander gewirbelt und schon auf der ersten Etappe gab es riesige Abstände. Es gab eine Gruppe vorne, die sich abgesetzt hat, auch mit einigen Favoriten fast schon. Und dann hätte man gedacht, es gibt vielleicht einen Sprint aus dieser Gruppe, aber dann kurz vom Ziel Julian Alaphilippe mit der Attacke. Aber Arnaud Démare konnte ihm folgen an einer steilen Rampe, was so ein bisschen überraschend war, und hat dann den Sprint gegen ihn gewonnen. Und von den Favoriten hat es da schon einige erwischt.
Ja, also einige, mehr als eine Handvoll. Also gab es nicht sogar die Diskussion, ob Leute raus müssen wegen Time, Zeitschnitt. Also wenn man sich mal anguckt, so in die ersten 10, also Platz Nummer, nee, Moment, warte mal, ich bin hier wieder. Dieses Pro-Cycling-Stats ist aber auch manchmal eine Pest in Bezug auf Etappenergebnisse. Muss ich sagen.
Okay.
Ich finde ja hier mal wieder nichts. Stages, da bin ich. Ich hatte noch geguckt, bei der ersten Etappe gab es doch auch so, also Platz 20 hatte schon eine Minute Abstand.
Genau, das war, kamen viele Favoriten mit rein, Contador zum Beispiel, oder Port, der hatte irgendwie 47 Sekunden.
Und dann gab es aber auch wirklich Zeitabstände, also das Gruppetto kam, glaube ich, rein mit
16 Minuten, ja.
Genau, 16 Minuten, und dann kam danach nochmal so Leute, Emanuel Buchmann, der hat nicht gefinisht.
Der ist nach der Etappe ausgestiegen, glaube ich.
Genau, der letzte kam mit 18, der ist während der Etappe schon raus, 18,49, also es war echtes Sauwetter, und das hat sich ja dann auch bei der zweiten Etappe mit der Sprintankunft, die dann kam, nochmal bestätigt. Also ich bekam immer nur Bilder, wir hatten ja von der netten Firma Sportful Bekleidung mal zugeschickt bekommen, und die haben, die statten unter anderem, glaube ich, Trek Segafredo aus, ich meine, die waren es. Und auch Bahrain, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne. Und die haben sich gefreut, da ihre Klamotten immer gezeigt wurden, weil die auch sehr schöne Regenkleidung machen. Oder sehr gut funktionieren. Also zumindest habe ich sie bisher als funktionierend wahrgenommen. Und war die Freude immer groß. Also zweiter Tag war dann, Regenetappe, ne? Wie hast du es geschrieben? Sprint in Regenklamotten.
Ja, das ist ungewöhnlich, dass man generell irgendeinen Massensprint sieht, wo Sprinter noch Regenjacken anhaben. Also kann ich mich jetzt in den letzten Jahren überhaupt so gar nicht dran erinnern irgendwie. Also das zeigt, wie elendig kalt es auch gewesen sein muss. Wenn nicht mal die Sprinter ihre Regenjacken ausziehen, die sonst so Wert auf jedes Müh Luftwiderstand legen, dass sie irgendwie ablegen können, ja.
Ja. Nee, also das kann ich mich auch spontan an nichts erinnern. Ich hab mal irgendeine Etappe, wo war es denn, wo es so sau geregnet hat? Irgendeine Tour-Etappe, so vor 2, 3 Jahren, wo es auch so runtergeplästert hat wie gar nichts mehr, aber weiß ich auch nicht mehr. Es war jedenfalls, also man hat, manchmal denkt man sich auch, ach, so ein Profileben hat, ist ja auch was Schönes, aber das war jetzt nicht so ein Tag, wo man sich sagt, ja, da möchte man mit denen tauschen.
Ja, so gar nicht. Also gewonnen die Etappe von Sonny Colbrelli. Vor John Degenkolb, der da schon gezeigt hat, dass er ganz gut in Form ist. Und ja, Arnaud Démare wieder Dritter und André Greipel da auch vorne mit bei den Sprintern dabei, aber hatte wahrscheinlich nicht mehr die Körner, um da ganz vorne reinzuhalten.
Ja, und ich glaube auch, also es gibt ja Regenfahrer und Nicht-Regenfahrer. Ich erinnere mich noch an die Klassiker, wo das Wetter gut war, im letzten oder vor 2 Jahren, wo er dann voll reingehalten hat. Ich glaube, das warme Wetter liegt ihm auch, behagt ihm eher. Dritte Etappe, um jetzt mal vielleicht noch so ein paar, auch wieder ein Sprint, diesmal, wir hatten ihn schon in der Sendung, Sam Bennett,
Ja, hat es
abgeschossen.
tatsächlich geschafft, da mal die versammelte Sprintelite zu schlagen.
Und das waren nicht weniger. Also Christoph Degenkolb, Kittel, Greipel, um mal die großen Namen, Michael Matthews, DeMar, um die mal so aufzuzählen. Also
Genau.
Hut ab. Dann,
Eine Sache, die wir noch von den ersten zwei Etappen aufgreifen müssen, ist die Disqualifikation von Romain Bardet.
gib mir mal ein Stichwort, was
Eine
war das?
Aktion, die sehr, ja, wofür er meiner Meinung nach zu Recht disqualifiziert wurde, hat sich von seinem Materialwagen sozusagen wieder nach vorne fahren lassen und ja, hat sich da dann aber hinterher, soll man ihn zur Ehre halten, auch für entschuldigt und gesagt, ja, es war völlig richtig, dass ich da disqualifiziert wurde.
Ja, genau. Habe ich auch, haben wir auch im Kollegenkreis diskutiert und die einhellige Meinung war ja, gerechtfertigt. Zwar ist auch, aber manchmal macht man im Adrenalinrausch auch, ich habe natürlich dann wieder den Nibali ausgepackt. Ne? Wann war das? Das war bei der Vuelta, ne? Den Nibali
War
ausgepackt.
bei der Vuelta, glaube ich,
14.
2015, ja.
15?
2015, ja.
Ich hatte durch den Nibali direkt ausgepackt und aber mir wurde dann aus profundem Munde gesagt, manchmal, wenn er so viel Adrenalin im Kopf ist, dann schaltet man nicht und denkt auch nicht nach, dann passiert sowas. Aber er hat ja zumindest eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Sowas muss man ihm immer zugutehalten.
Ja, schon klar, aber es ist so, also wir haben
Ja.
das jetzt zwar mit einer Fernsehkamera gesehen, aber im Rennen selbst passiert sowas bestimmt etliche Male und dann hast du halt einfach Pech, dass du auch von der Fernsehkamera erwischt wirst.
Ja, so kann man es sehen. Und B, man muss aber auch damit rechnen, weil heutzutage sind halt überall Kameras bei so einem Rennen. Ne? Also du kannst einfach nicht dabei. Also ich glaube, ich würde einfach unter normalen Umständen denke ich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man damit durchkommt. So rum. Ne?
Würde
Also.
ich auch nicht, also ich würde das Risiko überhaupt gar nicht eingehen, denke ich. Aber vielleicht war in dem Moment, wie du sagst, so viel, war er so aufgeregt, dass er unbedingt wieder nach vorne will, dass er dafür alles in Kauf genommen hat.
Ja, wir sind auch zum Schluss gekommen, dass eigentlich auch nicht der Fahrer, er hat sich ja, glaube ich, am Auto festgehalten, in der Flasche oder so, ne?
Ja.
Eigentlich noch viel schlimmer und viel mehr bestraft müsste man den Betreuer, der so blöd ist und das mitmacht. Weil der müsste ja noch den kühlen Kopf bewahren. Also, der müsste ja merken, hey, der will gerade Hilfe, aber eigentlich darf er das nicht. Und der Betreuer müsste ja in dem Moment sagen, hey, ist nicht so gute Idee, fahr mal lieber
Ja,
weiter.
aber eigentlich beide. Der Betreuer, an dessen Flasche er sich festgehalten hat, und derjenige, der den Wagen gefahren hat.
Ja, dem halte ich noch, der kriegt bei mir Bewährung, weil der soll lieber gucken, dass er keinen anderen Fahrer überfährt. Ne? Also,
Vielleicht musste er auch gerade einen Teamwagen überholen und deswegen hat er
ja,
ihn.
weißt du, da sage ich, okay, das ist nicht sein Job. Weißt du, der soll sich auf andere Sachen konzentrieren. Da möchte ich gar nicht, dass der da noch drüber nachdenkt. Aber der Betreuer, der sollte zumindest auch einen Sack kriegen. Würde ich so sehen.
Naja.
Zumindestens. Alaphilippe, in der fantastischen Form vielleicht. Schon ein bisschen zu früh vorm, gewinnt dann bei Paris-Nizza das Bergzeitfahren vor Contador. Hatte Contador einfach einen scheiß Tag. Ich habe das schöne Bild gesehen, wie er Kittel, glaube ich, überholt hat. Ne? Kann das sein?
Könnte sein.
Okay, ist auch nicht Kittels Job. Aber Alaphilippe ist in einer, also er taucht bei allen möglichen Rennen immer wieder auf. Der Name stolpert man dieses Frühjahr drüber. Ist er
Ja,
in der
das
Form
stimmt.
seines Lebens?
Was heißt in der Form seines Lebens? Der durchlebt einfach eine progressive Entwicklung. Der ja, entwickelt sich so zum Spezialisten für so steile Ankünfte, oder das ist er ja schon, ist dort aber mittlerweile in der Weltspitze angekommen und ja, einer, der da fast nicht zu schlagen ist, vielleicht nur von Valverde.
Aber das war ja jetzt schon, also okay, ich guck bei sowas gerne mal im Vorjahr, was da gelaufen ist, ne? Also im Vorjahr sehe ich mal, okay, erster Platz vor der Tour of California, Amgen Tour, ne? Also Hut ab. Flèche Wallonne letztes Jahr zweiter, Amstel Gold Race sechster, also früher schon viel. Ne? Ja.
Ja, aber der ist ja auch erst 24, also es ist das.
Erst 24. Rennen. 24, mit 24 warst du schon, wo du schon warst mit 24, wo ich erst war. Ja,
ja, aber der Herr ja. Lipp ist bestimmt schon mal einmal zum Mond und zurückgeradelt, was die Distanz angeht.
Ja, das soll er ruhig. Nee, aber etwas, worüber die Franzosen sich wahrscheinlich sehr, sehr freuen. Wie lange wird er noch bei einem belgischen Team fahren? Oder meinst du, wir sehen ihn schon bald in Frankreich irgendwo als Kapitän? Und wäre das gut für ihn, die nächste Frage?
Ich glaube eher nicht. Also letzteres, dass es irgendwie gut für ihn wäre. Und beziehungsweise ich wüsste jetzt, hätte keine französische Mannschaft im Kopf, die dessen Budget übernehmen würde und die den bezahlen könnte.
Und die ihn auch mit Helfern ausstatten würde, um seiner Position gerecht zu werden, vor allen Dingen.
Ja, er ist ja so ein, also da weiß man ja auch noch nicht so recht, wo es hingeht. Letztes Jahr hat er bei der Kalifornien-Rundfahrt gewonnen, wo es auch eine relativ lange Bergankunft gab. Da sah er sehr gut aus, aber in diesem Jahr bei Paris-Nizza, dann nach seinem Sieg im Bergzeitfahren, ist er dann doch auf der Etappe mit der Bergankunft ja relativ eingegangen.
Mhm. Ja, also ist halt so eine Wundertüte, ne? Also warten wir mal ab. Also er bewegt sich zumindest gerade in eine Richtung, die ihn sehr, sehr, sehr interessant macht für viele Teams, wie ich auch finde. Also, müssen wir mal jetzt mal nachschauen oder müssen wir eigentlich beim besten Fall wissen, wie lange sein Vertrag eigentlich danach läuft. Aber ich glaube, die werden schon sehr viel tun bei Quickstep, um ihm halten zu.
Ist ja überhaupt die Frage, ob es das Team Quickstep im nächsten Jahr noch geben wird. Die kämpfen ja immer noch darum, Sponsoring zu verlängern.
Ja, aber mit so einem Fahrer dann im Team, es ist mit Sicherheit nicht schlecht, ihn dabei zu haben.
Ja, ihn dabei zu haben, ist sehr gut, aber überhaupt das Team zu behalten, wird ja schwierig.
Ja, aber ohne mit ihm wird es ja wahrscheinlich einfacher noch Sponsoren, so meine ich das. Also, weißt du? Also, super. Also,
ach so.
Wenn die jetzt irgendwo alle immer um Platz 20 rumfahren, dann wird damit sicher nichts draus. Aber so ein. Aber
du siehst das Dilemma des Radsports, Quickstep, ETX Quickstep oder Quickstep Floors ist eigentlich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, die erfolgreichste Mannschaft in diesem Jahr.
Ja.
Und selbst die haben Probleme, einen großen Sponsor zu finden, der deren Budget trägt.
Liegt es am Budget? Aber ich hab meinem Kollegen auch letztens gemeint, beim Team Toto, ich kaufe mir einfach irgendeinen von Quickstep. Ja, der fährt mit Sicherheit unter die Top 10. Vollkommen richtig. Also Quickstep ist die Mannschaft, die es zu schlagen gibt. Aber ja, ist ein Dilemma. Aber das ist Profisport. Also vielleicht ist auch der Druck gerade, der sie so antreibt. Ne? Also, aber die werden schon einfinden. Also wenn die Belgier alle irgendwie das Geld selber zusammenlegen.
Naja gut, mit Tom Boonen verlieren sie ja dem nächsten Großverdiener.
Ja, und aber auch ein Sympathieträger in Belgien. Das darf man ja auch nicht
vergessen. Ja, schon, aber ist also so, was ich gehört habe, ist der da. Ja, mit Zähneknirschen wurde das geduldet, dass er jetzt da noch seine halbe Saison da irgendwo fährt, weil er halt so viel Geld frisst.
Aber glaubst du nicht, also ich würde fast behaupten, wenn man Boden gesagt hätte, pass auf, du verdienst jetzt nur noch die Hälfte für das halbe Jahr, hätte er doch auch gemacht, oder? Der will doch seinen Abschied, der will noch einmal irgendwas abschießen, das ist doch jetzt sein Ding.
Ist die Frage, also da kennen wir die Vertragsdetails nicht gut genug für.
Das stimmt. Aber, naja, ich würde mich so sehr freuen.
Vielleicht gibt es auch irgendwann sowas wie Football Leagues für den Radsport, wo so es eine Plattform gibt, die Details zu Verträgen offenlegt und enthüllt.
Ach, ich glaube da, ich weiß gar nicht. Ach, ich glaube gar nicht, dass ich das wissen will. Nee, die sollen mal. Weißt du, dieses wirtschaftlich interessiert mich gar nicht. Die sollen mal verdienen, was sie sollen und wollen und so weiter und so fort. Wo sind wir denn?
Aubagnier Fayence.
Was? Wo sind wir?
Stage 6.
Stage 6? Du kannst mir ja nicht hier Französisch anfangen. Was war denn bei Stage 6?
Das war so ein, wie soll man sagen, auch so ein Uphill-Finish, beziehungsweise vorher mit sogar einem, zwei Erstkategorie-Bergen und da hatte sich dann, der Simon Yates aus der Favoritengruppe, glaube ich, am letzten Anstieg oder in der Abfahrt abgesetzt und dann knappen Vorsprung ins Ziel gerettet und dahinter, ja, da gab es dann so Sekündchen, Abstände zwischen den Favoriten, aber nichts Weltbewegendes.
Also, Ja, Port, Alaphilippe. Der Name kommt mir noch nicht so ganz über die Lippen. Daniel Martin, das waren alles so, die dann in der nächsten Gruppe mit reingestolpert sind. Orica, Greenish, Simon Yates gewonnen. Und am Ende, lass mich mal gucken, an dem Tag, immer noch Alaphilippe im gelben Trikot.
Ja.
Der dann ja auch, warte mal, wo war es denn am Ende? Ich komme mit dieser Pro Cycling Steps nicht mehr zurecht. Ich bin überfordert.
Sollen wir die nächste Etappe machen?
Ja, ja, mach mal. Port geht mit Würde, Contador, Attacke. Das ist so die nächste Etappe.
Ja, also es war eine schwierige Bergankunft, was man so von Paris-Nizza in der Art und Weise mit so einem langen Anstieg eigentlich gar nicht gewohnt ist. Und ja, der Contador, der hat da wirklich alles probiert, sozusagen, um die Rundfahrt noch zu gewinnen. Er hat es geschafft, Alaphilippe da aus dem Trikot zu fahren, dank der Arbeit von Jalinson Pantano. Ganz, ganz stark, wie der da wirklich die ganzen Favoriten hochgezogen hat und sein letztes Hemd gegeben hat. Mhm. Aber dann ist Richie Porte weggefahren und dem konnte keiner folgen. Dahinter hat sich so ein Duo aufgetan mit Henao und Contador. Ja, und als man dann schon dachte, die beiden kommen gemeinsam ins Ziel und Henao sichert sich souverän die Gesamtführung, musste er doch noch abreißen lassen und hat da einige Sekunden auf Contador kassiert, was es für den letzten Tag dann bei Paris-Nizza nochmal spannend gemacht hat.
Daniel Martin ist dann an dem Tag noch mit aufs Podium gefahren, dritter Platz. Port. Was würde ich dafür geben, wenn Richie sowas mal in der 3-Wochen-Rundfahrt irgendwie abliefert? Weißt du, wenn glaubst du, das werden wir noch erleben? Oder wird
er immer... Vielleicht, wenn er mal irgendwie kein Pech hat oder wenn er mal...
Ja, aber ein Armstrong hatte auch nie Pech. Ich bin jetzt nicht der größte Armstrong-Sympathisant, ja, aber irgendwie ist das eine Schusseligkeit, ich weiß es nicht. Ich würde mich ja freuen.
Hm. Ja, aber du kannst doch nichts dafür, wenn dir irgendwie 3 Kilometer vor dem Ziel der Reifen platzt, also...
Das ist einem Armstrong auch nicht passiert. Nee, natürlich nicht.
Vielleicht war der mit Vollgummireifen
oder ja,
ich weiß es nicht.
Das kann sein. Also wundern würde mich bei ihm nichts. Nee, ich hadere ja nur, weil ich sie mir gönnen würde, dem guten Richie, dem alten Schwimmhasen. War dann für den letzten Tag nochmal spannend. Also auch wieder ist man davon ausgegangen, Contador muss jetzt attackieren, Contador will sich das Ding holen. Ja, und wie es so ist dieses Jahr, ne, wenn Contador will, dann klappt es nicht.
Ja, er hat es geschafft,
auf 2 Sekunden nochmal ranzukommen.
Ja, den Henao abzuhängen. Aber das Problem ist halt bei Paris-Nizza auf dieser Schlussetappe dieser Col des. Es ist zwar ja ein Anstieg der ersten Kategorie, aber es ist so ein typischer Rollerberg. Mhm. Das heißt, da kann man als guter Rouleur, sage ich mal in Anführungsstrichen, gegen einen guten Bergfahrer sich ganz gut behaupten. Und dann kommt halt diese Abfahrt, die es dem Contador so ein bisschen durchkreuzt hat. Ja, und vor allem auch aufgrund dessen, dass Bahrain Merida dann dem Henao geholfen hat, weil sie unbedingt mit Sonny Colbrelli scheinbar noch um den 4. Platz sprinten wollten. Und dadurch hat Contador die Rundfahrt um 2 Sekunden verloren.
Dieses Team Bahrain Merida, was sagen wir denn so bisher im Frühjahr dazu? Unauffällig oder so in Wartestellung? So richtig viel haben sie jetzt noch nicht gerissen, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Nö, also die haben ihre Rolle so im Peloton eigentlich jetzt noch nicht gefunden. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wofür stehen die jetzt, was wollen die? Wollen die Sprints gewinnen? Wollen die Gesamtwertungen gewinnen? Dann würde ich dir jetzt sagen, gut, das weiß ich jetzt auch noch nicht, weil...
Die wollen ihre Trikots spazieren.
Die haben bislang, eigentlich sind die nur durch Colbrelli auffällig geworden,
ja,
der jetzt auch bei den im Frühjahr jetzt sehr stark gefahren ist und der Rest der Mannschaft. Ja gut, du sagst es richtig, ja.
Ja, also alles nur auf die Rundfahrten, auf die großen.
Ja, sie sagt also, das ganz, ganz große Ziel der Mannschaft ist es ja, den Giro d'Italia zu gewinnen, die 100. Ausgabe. Und darauf haben sie ziemlich alles abgestellt. Und beim Tirreno Adriatico, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, da gab es ja auch so eine Aktion von Bahrain Merida.
Mhm. Ja, aber also ich glaube, sie haben ihre Rolle noch nicht gefunden oder sie möchten sich noch nicht so richtig ihre Karten auf den Tisch legen, um es mal positiv zu formulieren, das trifft das schon ganz gut. Ja, am Ende des Tages zwei Sekunden haben Contador gefehlt und ja, ist es seine letzte Saison? Haben wir da eigentlich noch mal was gehört, also was mitbekommen?
Immerhin ist er 2 Sekunden dichter dran als im letzten Jahr, da waren es 4 Sekunden auf
Garantien. Ja, das wird ihn getröstet haben, das wird ihm seine Mami am Abend gesagt haben.
Im nächsten Jahr ist er dann zeitgleich wahrscheinlich.
Werden wir ihn nächstes Jahr noch sehen?
Das hängt halt davon ab, wie die Saison läuft. Also ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt die Tour de France gewinnt, dann hört er auf.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihm die Daumen drücken soll oder nicht. Das wird schwerer gesagt für mich. Aber so oder so wäre es dann ja eine Win-Win-Situation für mich.
Ja.
Ja, gehe ich ja ganz gut raus. Gut, was haben wir als nächstes auf dem Programm? Tirreno Adriatico.
Genau, ja, das Rennen
in Italien.
Zwischen den Meeren, sagen wir mal so, ja, zwischen dem Tirrenischen und dem Adriatischen Meer.
Mannschaftszeitfahren. Hast du es im ersten Moment gesehen, was da passiert ist? Also hast du es direkt so begriffen?
Nein, ich habe gedacht, der ist da vielleicht irgendwie über einen Hund gefahren oder über einen Stein gestolpert, aber das ist einfach, das Material hat den Geist aufgegeben, muss man
sagen. Ich habe sogar gedacht, irgendjemand hätte ihm was ins Rad geschmissen. Also so die komplett asoziale Nummer, habe ich gedacht. Aber es war einfach so, dass, wie spricht man aus? Moscon? Ich habe mal Moscon, ja.
Ja.
Einfach sein scheiß Vorderrad zusammengebrettert ist.
Ja, aber da siehst du auch, dass auch Carbon nicht unfehlbar ist.
Nee, absolut nicht. Und im Gegenteil, also ich bin ja immer noch auch am eigenen Material ein großer Freund von Nicht-Carbon. Ist nicht unfehlbar, aber das ist direkt, also dass die da mit ihrem Material. Vor allem die Räder sind ja heutzutage zu leicht. Ne? Also die können ja viel leichtere Räder bauen, als sie eigentlich dürfen. Und deswegen hat mich das so irritiert. Also da muss wohl wirklich irgendwie ein ganz entscheidender Materialfehler gewesen sein.
Ist halt so, die Profis müssen das beste zur Verfügung stehende Material, denke ich, fahren. Also die werden auch wahrscheinlich so ein bisschen zu gedrängt, dass sie das neueste Produkt fahren, weil das ja auch ein Verkaufsinstrument für den Radsponsor, in dem Fall glaube ich Pinarello ist, und ist nicht immer der richtige Weg sicherlich.
Ich korrigiere meine Gesprächspartner ungern, vor allen Dingen, weil sie in ganz vielen Fällen mehr Ahnung haben als ich, aber ich glaube, das war doch das Vorderrad, oder? Das ist glaube ich von Pro, also Pro Laufräder, bin ich relativ sicher. Also ich würde nicht drauf wetten, aber ich bin mir schon sehr, 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 sehr sicher, dass die Laufräder von Pro kommen. Pinarello baut, glaube ich, keine Laufräder. Und ich meine das.
Ich habe das jetzt generell, vielleicht habe ich da Pinarello ungerecht getan, aber es ist nun mal halt der Sponsor, der die Räder zur Verfügung stellt und letzten Endes dafür wahrscheinlich auch eine gewisse Mitverantwortung trägt, welche Laufräder da gefahren werden.
Ja, das kann gut sein. Aber auf jeden Fall hat sie ihn zersemmelt und das sah nicht schön aus. Wir werden es unter dieser Folge mit Schmerzen nochmal verlinken. Wer das nochmal sehen möchte, der kann sich das anschauen. Das war so der erste Aufreger bei Tirreno Adriatico. Wie ging es dann weiter?
Zweite Etappe, Mini-Bergankunft durch einen Solo-Vorstoß von Geraint Thomas gewonnen und dahinter die üblichen Verdächtigen. Tom Dumoulin, der hatte sich dann noch gerade ins Ziel retten können, dann Van Avermaet, Sagan, Gavazzi, halt schnelle Leute, die auch einen guten Punch haben.
Hast du gerade irgendetwas verändert bei dir?
Ich habe hier gerade ein Stromkabel rausgezogen.
Genau das hat das Brummen erzeugt. Wissen wir jetzt fürs nächste Mal. Das Brummen ist weg. wir arbeiten ja mal hier mit, wir operieren ja am offenen Herzen sozusagen. Jetzt wissen wir, woran es lag. Ich dachte, der Kühlschrank hier wäre ausgegangen. Aber gut zu wissen. Warte, ich muss jetzt mal was zu trinken holen, um meine Stimme zu hören. Jetzt geht's mal weiter. Zweite Etappe war dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wieder so ein bisschen sprintermäßig.
Ja, also zweite Etappe haben wir gerade.
Dritte.
Dritte Etappe, ja, das war halt mehr oder weniger so eine, Sprintetappe. Gibt's nicht viel drüber zu berichten, außer dass Peter Sagan vor Elia Viviani gewonnen hat. Und
der Rick the Quick Zabel auf Platz 6.
Ja, das ist mal wieder ein gutes Ergebnis von ihm gewesen, nachdem man so längere Zeit oder beziehungsweise in diesem Jahr hat er eigentlich noch nicht so auf sich aufmerksam gemacht. Habe ich zumindest jetzt nicht so im Sinn.
Nee, überhaupt nicht. Also war mehr. Also hättest du mir jetzt gesagt, Rick Zabel hat dieses Jahr keinen Profivertrag bisher, hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Irgendwie.
Nee, absolut nicht.
Nächste Etappe, Bergankunft, und da kam er dann, da wurde er wieder ausgepackt, der Kolumbianer.
Ja, Bergankunft am Terminillo, gewonnen von Nairo Quintana. Mhm. Lange Zeit sah es irgendwie so aus, dass keiner der Favoriten irgendwie Lust hätte, an dem Tag irgendwie was zu unternehmen, und so war es dann Simon Spilak, der die ganze Zeit eigentlich vorne war, aber irgendwann ist es dann dem Quintana doch zu bunt geworden, und dann hat er mal richtig attackiert, in kürzester Zeit die Lücke nach vorne zugefahren, und konnte auch einfach keiner mehr dann bei ihm am Rad bleiben, und da hat er den Grundstein für den Rundfahrtsieg gelegt.
Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es so nach dem Motto, dass vorher war alles Spielerei und jetzt mache ich mal ernst, und er zieht durch.
Ja,
so aber, wie bei einem guten Training, weißt du, wenn man da mal all in geht.
Die komische Aktion auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, vom Bahrain-Merida-Team. Mhm. Circa am Anfang oder Mitte des Anstieges wird das ganze Team vorne eingespannt, um einfach, ja, fährt einfach die ganze Zeit von vorne, aber geht dann nach einem Kilometer wieder raus, um wahrscheinlich um irgendwie zu testen, wie das Team am Berg irgendwie arbeiten kann. Aber eine relativ sinnbefreite Aktion. Und zu Quintana nochmal. Hat ja auch schon 2015 müsste das gewesen sein, am Terminillo bei Tirreno Adriatico gewonnen. Wenn du dich daran erinnerst, es war diese Schnee-Etappe,
ja.
Wo sie da hochgefahren sind, genau. Da hatte Quintana da schon gewonnen, und von daher war es für ihn ein Déjà-vu.
Ja, also alles läuft wieder genauso gut oder in gewohnten, wie soll man sagen, in gewohnten Mustern. Ich glaube auch, diese Bahrain-Nummer war so ein Testlauf, so nach dem Motto, okay, mal gucken, wie die Jungs funktionieren. Also finde ich auch gar nicht also so dumm, sowas mal unter Wettbewerbsbedingungen. Klar, dass die, welcher Platz, die hatten jetzt noch nicht mal einen unter den Top 20, glaube ich, am Ende.
Nee, glaube ich nicht. Aber ja, generell muss man sagen, beim Tirreno Adriatico und in diesem Frühjahr die Italiener ganz, ganz enttäuschend. Weiß ich nicht, ob die jetzt hinter ihren Erwartungen so zurückgeblieben sind, aber Fabio Aru hat dann die Rundfahrt verlassen, war krank, musste dann aussteigen, und Nibali hat auf der Etappe einen riesigen Rückstand gefressen und sagte danach irgendwie, ihm fehlt noch ziemlich viel, um mit den Besten mitzuhalten. Mhm. Aber generell muss man natürlich sagen, dafür, dass es eine italienische Rundfahrt ist, war es wenig, ist enttäuschend, was die Italiener da geliefert haben.
Ja, an diesem Tag ist auch irgendwie 24. sehe ich gerade geworden mit der beste Bahrain-Fahrer. Sie suchen noch ihre Rolle. Danach wieder, um es ein bisschen zu straffen, Sagan mit einer Ankunft. Quintana hat sein mit einem Sieg bei einer, war es eine flache Etappe am Ende? Nee, es war so ein bisschen Berg, also eine Hügelankunft würde ich es nennen, oder?
Welche denn, die Etappe?
Genau, die Sagan dann nochmal gewonnen hat.
Ja, das war so ein Uphill-Finish, aber ganz stark von Peter Sagan, wo da schon, ja, teilweise die Bergspezialisten, sieht man ja Rigoberto Urán, Tom Dumoulin, Geraint Thomas oder auch Thibaut Pinot vor allem vorne mit reinhalten, dass er da noch so den Punch hat, da die zu übersprinten, zeigt schon, wie gut der drauf ist.
Und dass er einfach Bock hat, habe ich. Weißt du, man hat doch immer das Gefühl, dass er mit Spaß bei der Sache dabei ist. Und ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, das sieht man ja bei einer anderen Geschichte dann später im Laufe der Sendung auch noch. Ich finde, der strahlt so eine Freude daran einfach aus. Und das macht ihn, ich glaube, dass es gibt wenig Leute, finde ich, die gerade als Radsportfans Sagan, man muss ja kein Sagan-Fan sein, aber es gönnt ihm niemand was Schlechtes irgendwie. So.
Ja, es ist einfach, nimmt das Ganze nicht so ernst und ist vielleicht ein ganz guter Ratgeber auch insgesamt fürs Leben, die Dinge nicht so ernst zu nehmen.
Ja.
Deshalb ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich.
Das sagt sich meine Tochter auch immer und nimmt mich jetzt schon nicht mehr ernst. was haben wir hier noch? Vorletzte Etappe.
Sieg von Fernando Gaviria, ja.
Team Quickstep, wie wir eben schon gesagt haben, in jeder Ankunft im Sprint oder sowas, so ein Uphill-Finish, ist irgendwo einer von Quickstep immer mit dabei. Und auch hier wieder Sagan, zweiter Platz. Trentin von Quickstep, vierter. Ansonsten gibt es da auch nicht viel zu sagen, oder? Gab es da irgendwas Besonderes?
Ja, die haben halt unheimlich viele schnelle Leute, Quickstep, und auch viele Leute, die so bei Puncher-Ankünften richtig gut reinhalten können. Ich denke da an Daniel Martin oder auch an Julian Alaphilippe. Mhm. Also sie sind unheimlich vielseitig aufgestellt, nur für die ganz großen Rundfahrten. Da haben sie jetzt keinen, der um die ersten drei Plätze mitkämpfen kann.
Vielleicht bald, wer weiß es.
Ja, aber im letzten Jahr bei der Tour de France war es auch am Tourmalet dann gleich vorbei für ihn. Von daher denke ich nicht, dass der da in diesem Jahr angreifen kann.
Warten wir mal ab. Danach noch ein Zeitfahren. Ron Dennis gewonnen vor Joos van Emden. Aber jetzt auch hat nichts mehr groß am Gesamtklassement geändert.
Ja, gut.
Außer, dass Ron Dennis nach vorne gekommen ist.
Ja, es wurde noch mal ein bisschen knapp auf der letzten Etappe für Quintana, aber er hat es dann doch ins Ziel gerettet. Aber da sieht man mal wieder, ja, dass er dann noch eigentlich eine große Schwäche hat, und die ist das Zeitfahren.
Und damit gibt er sich, finde ich, auch so ein bisschen in die Hände der Parcoursmacher sozusagen, ne? Weil es ist für ihn, also angenommen, es würde jetzt mal so eine Tour oder so ein Giro wie ganz, ganz früher, zwei lange Zeitfahren und so, dann braucht er eigentlich gar nicht hinfahren im Moment. Noch.
Ja, aber die Parcoursbauer der großen Rundfahrten, die bauen natürlich den Parcours immer dementsprechend, dass das Rennen möglichst spannend ist. Also sie werden jetzt nie einen Parcours rein für den Favoriten im Vorhinein bauen. Und deshalb, aber beim Giro zum Beispiel in diesem Jahr gibt es ja zum Schluss eben noch ein langes Zeitfahren. Und da darf man gespannt sein, ob er es schafft, vorher schon alles klar zu machen.
Ja. Andererseits wird es das natürlich auch wieder unfassbar spannend machen, ne? Man stelle sich vor, irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Minuten auf Aru oder, ja, das ist ja wahrscheinlich schon zu viel, aber man kann sich halt schöne Konstellationen ausdenken, wie es dann nochmal richtig spannend werden könnte.
Ja, aber und bei der Vuelta im letzten Jahr hat man ja auch gesehen, dass der Chris Froome ja fast nochmal ganz rangefahren an Quintana. Mhm. Und gespannt für die Zukunft, ja.
Ja, hoffen wir das Beste. Und ja, so ging dann am Ende die ganze Veranstaltung an den Herrn Quintana. Vor Ron Dennis, Pinot, wen haben wir da noch? Wieder unseren Skispringer. Wie spricht man das richtig aus? Roglic?
Primož Roglic.
Ja. Platz 4, also auch bei einer solchen Rundfahrt. Kommen wir zu unserem ersten und großen und wichtigen Monument. Mailand San Remo.
Mailand San Remo, genau. In diesem Jahr, seit langer Zeit, dass ich mich erinnern kann, mal wieder durch eine Attacke am Poggio entschieden.
Mhm. Ich habe das Glück gehabt, also Mailand San Remo ist ja, wenn man es ganz genau betrachten wollen würde, ein Rennen, wo man eigentlich irgendwie die ersten 10 Stunden, wollte ich schon mal sagen, die ersten
gefühlt,
10 Stunden gefahrenen 250 Kilometer sich eigentlich nur überlegen möchte, ob man sich nochmal nach links oder nach rechts umdreht, um nochmal ein Nickerchen zu machen, und am Ende wach sein muss. Als Zuschauer, ja, als Fahrer,
ja.
Als Fahrer aber auch fast.
Ja, ab der Cipressa geht es eigentlich los, und dann am Poggio geht dann in der Regel die Post ab, beziehungsweise das Schwierige ist halt für die Favoriten vorher, sich richtig in Position zu fahren. Und dieses Jahr am Poggio war es halt so, dass zum Beispiel John Degenkolb in einer sehr guten Ausgangsposition war, aber er konnte einfach die Attacke von Peter Sagan nicht kontern. Das konnten nämlich nur Julian Alaphilippe und Michael Kwiatkowski, und die haben sich dann bis oben einen Vorsprung erarbeitet und den dann unten bis ins Ziel gerettet. Wobei dabei eigentlich die Diskussion danach aufkommen, Kwiatkowski, der das Rennen gewonnen hat, hat sich wenig an der Führungsarbeit beteiligt, und das werfen ihnen viele Leute vor.
Erstmal, da möchte ich noch einen Schritt zurückgehen, auf der Abfahrt vom Poggio habe ich immer nur gedacht, mein Gott, bitte tut euch nichts. Weil die sind ja wirklich alle auf Kante gefahren da. Also da ging es ja echt zur Sache. Immer im Hinterkopf, man spürte quasi die Meute schon im Nacken. Ich glaube, der Abstand war so um die 10 Sekunden teilweise. Was jetzt nicht gerade wenig ist, aber jetzt auch nicht so, dass man sich darauf verlassen kann und einen auf entspannt macht, wenn die Jungs von hinten so angestürmt kommen. Die sind da wirklich die Irren runtergefahren. Dann dachte ich, und hattest du so einen Favoriten? Hast du gesagt, okay, der soll gewinnen jetzt von den dreien?
Ich hätte gedacht, weil Sagan jetzt auch die meiste Führungsarbeit gemacht hat und sich da so ein bisschen kaputt gefahren hat, dass eigentlich Alaphilippe den den besten Sprint dann noch von den dreien hat, aber der ist dann gar nicht mehr, also der ist Dritter geworden dann halt, ja.
Ich habe ja nur gedacht, also ich man hat ja gesehen, wie Sagan angezeigt hat, hier tauschen, tauschen, wechseln, wechseln, ne? Und in dem Moment, eigentlich hatte ich jetzt so keine Präferenz, aber da dachte ich, boah, ihr Schweine, ne? Aber man kann ja andererseits auch Kwiatkowski verstehen, der sich einfach auf seinen Sprint verlassen wollte und sich gedacht hat, wenn ich jetzt mitarbeite, dann kommen wir drei durch, aber dann bin ich so kaputt, ich spare lieber Körner, lass den Sagan fahren.
Und ja, das ist ja klar, du würdest ja auch nicht, nehmen wir mal an, Peter Sagan wäre in dem Fall Marcel Kittel gewesen.
Genau.
Dann würdest du ja keinen Meter führen, also dann würdest du ja auch sagen, lieber verschwinde ich jetzt im Feld, als dass ich mich hier kaputt fahre und dann am Ende auch nur Dritter werde.
Genau, also es war so eine ganze, ich will nicht sagen krude, aber so eine Situation, wo man für jeden von den dreien vorne, oder zumindest bei mir beschränkt es sich so ein bisschen auf Kwiatkowski und Sagan, Alaphilippe muss ich zugeben, in dem Moment nicht so richtig einsortieren, wird er jetzt das machen, wie gut ist der im Vergleich zu den anderen, vor allen Dingen auch bei der langen Distanz, ne? Das ist, klingt blöd, aber ein junger Fahrer mit weniger Erfahrung als die zwei älteren Herrschaften da vorne, da dachte ich so, also mir war relativ klar, dass einer von den beiden wird. Naja, und dann...
Aber ja? Bei dem Rennen, also ich muss sagen, ich fand die Aktion von Peter Sagan absolut richtig, am Poggio anzugreifen, weil... Ja. Ein Massensprint bei Milan Sanremo, haben wir im letzten Jahr gesehen, ist einfach ein Lotteriespiel, wo du, wenn du Pech hast, also wie in diesem Jahr auch wieder John Degenkolb, wirst du einfach eingeboxt und dann hast du keine Chance mehr, da rauszukommen.
Absolut. Also ich finde sogar, dass jeder da vorne, auch Alaphilippe, es richtig gemacht hat. Also man kann keinem einen Vorwurf machen. Ne? Also Sagan konnte ja am Abend im Hotel auch sich sagen, ey, das war die einzige Chance, die ich hatte und ich habe sie genutzt. Aber sie hat nicht zu dem geführt, was ich gedacht habe. Und manchmal gewinnt halt auch nicht der Stärkste an einem solchen Tag, sondern der Klügste.
Erinnerte so ein bisschen an Fabian Cancellara, der es auch in vielen Jahren am Poggio versucht hat und ich glaube auch ein, zweimal fast durchgekommen ist, beziehungsweise die anderen saßen ihm einfach alle auf dem Gepäckträger, haben keinen Meter Führungsarbeit gemacht und dadurch waren seine Aktionen zum Scheitern verurteilt, dass alle einfach gegen diesen einen Fahrer gefahren sind.
Ich erinnere mich noch an eine Tour-Etappe, die in Paris natürlich endete, also die letzte, wie heißt der hier nochmal? Der Blutmann.
Vinokurov.
Wie Vinokurov, glaube ich, bis so eine Aktion mal durchgekommen ist, ne? Als er aus dem Tunnel da
unten. Ja, aber das war auf den Champs-Élysées.
Genau. Ja, das meine ich. Das war so eine Sache, wo einer mal durchgekommen ist. Aber sonst ist das natürlich unfassbar schwierig. Und da, nach Mailand-Sanremo, fand ich auch wieder, hat Sagan unfassbar, also zumindest bei mir, unfassbare Sympathien für sich gewonnen. Als er gesagt hat, hinterher habe ich in dem Interview gehört, okay, so ist das halt, ne, so ist Radsport und der Kwiatkowski schuldet mir jetzt ein Papier. Also, was soll man auch mehr, also weißt du, es gibt genug Fahrer, die hinterher rumgemeckert hätten und gesagt haben, der hat nur draufgehangen und hat sich nicht beteiligt und so weiter. Aber Sagan sagt dann halt, okay, so ist der Radsport und so läuft's und kann ich verstehen und ich krieg jetzt Bier und gut ist.
Ja, vielleicht, also wenn jetzt der Kwiatkowski, also ich glaube ja gar nicht, gar nicht bei der Flandern-Rundfahrt, aber ansonsten, da gibt's ja immer Quaremont-Bier. Dann hätte er ihm ein paar Liter, wenn er was gewonnen hätte, ausschenken können.
Ja, die zwei trainieren, was ich vorher auch nicht wusste, das habe ich auch hinterher so. Die trainieren ja auch oft zusammen und ich will nicht sagen, sind beste Kumpels, aber sind schon so freundschaftlich verbunden. Und das hätte ich das zu dem Zeitpunkt schon gewusst. Das macht das ja noch reizvoller, dieses Duell dann am Ende.
Auf jeden Fall. Und Kwiatkowski nach einem eigentlich ersten enttäuschenden Jahr bei Sky hat er jetzt wieder in die Spur gefunden. Also es ist auch bemerkenswert. Mhm.
Ja, also schön, ein schönes, es war auch, ich fand, ein würdiges Finale für Paris-Nizza. Und zwar mit allen Komponenten. Für
Mailand Sanremo.
Meine ich ja. Was habe ich gesagt? Paris-Nizza? Ja, Mailand Sanremo natürlich.
Paris-Nizza an einem Tag wäre ein bisschen weit.
Ja, obwohl, weiß ich nicht, Paris-Nizza, 600 Kilometer. Es gab mal, glaube ich, ein Rennen Paris-Nizza.
Es gab, glaube ich, mal ein Rennen Paris-Bordeaux auch, ja.
Das meine ich auch.
Ja,
hast du recht. Das meinte ich auch, Paris-Bordeaux. Aber das ist auch schon etwas länger her. Und das war auch schon ganz schön lang. Würdiges erstes Monument, würde ich mal einfach so sagen. Katalonien-Rundfahrt fängt an mit einem Eklat. Ich nenne es Eklat.
Ja gut, es gab halt zum Anfang ein Mannschaftszeitfahren, das eigentlich vom Team Mobistar gewonnen wurde. Aber die haben sich halt zwischendurch immer so gegenseitig, ja, ich will nicht sagen angeschoben und sich dadurch einen Vorteil verschafft, aber sie haben sich halt immer in die Lücken so ein bisschen reingeschoben und den anderen als vorgeschoben. Also ich glaube nicht, dass die dadurch jetzt einen großen Zeitvorteil hatten, aber das Reglement besagt halt, dass sowas eigentlich nicht gestattet ist und dementsprechend wurden die dann halt mit einer Strafminute belegt.
Und da habe ich jetzt mehrere Fragen, die du mir vielleicht beantwortest.
Klar.
Und zwar, ich sehe das jetzt aus verschiedenen Perspektiven. Und zwar einmal die Perspektive des Schiedsrichters, ja, oder des Kommissärs oder wie man die Person auch immer bezeichnen mag. Der hat sein Regelwerk und sieht, okay, ich weiß nicht, wie der genaue Paragraph heißt, sagen wir einfach mal so, da steht drin, ein Fahrer darf den anderen nicht anschieben oder so. Ne, das ist jetzt gemacht wahrscheinlich eher dann für so eine Bergankunft oder eine Bergfahrt. Aber da steht immer drin, der eine Fahrer darf den anderen nicht anschieben. Der sieht, der eine schiebt den anderen an. Ich habe das nur einmal gesehen und deswegen ich wusste gar nicht, dass es mehrfach war. Aber dann sagt er, okay, schieben ist nicht erlaubt, gibt eine Strafe. So. Andererseits kann man natürlich argumentieren, ja, aber der verschafft sich ja keinen Vorteil, sondern andererseits ist das nun mal verboten. Also weißt du, wenn es in der Regel steht, wenn beim Fußball in den Regeln steht, nur der Torhüter darf den Ball mit der Hand nehmen, dann darf halt nur der Torhüter den Ball mit der Hand nehmen. Ne? Also wir hatten ja damals die Geschichte, dass das Vorderrad von dem einen an den anderen übergeben wurde, aus einer anderen Mannschaft und das war gegen die Regeln, hat auch jeder gesagt, ja, aber und. Aber Regel ist nun mal Regel.
Andererseits, Regel, ja, wenn ich es mache, muss ich irgendwo damit rechnen, dass es vielleicht geahndet werden könnte. Aber ja, gut, es ist halt so, in anderen Fällen ist es sicher schon oft vorgekommen und es wurde halt einfach nicht geahndet. Aber generell bei der Katalonien-Rundfahrt muss man ja sagen, dass das Ganze einfach, ich fand, ziemlich chaotisch organisiert war.
Mhm. Aber warum haben die das gemacht?
Warum haben die das gemacht? Ja, vielleicht.
Also,
weil vielleicht der Fahrer dahinter nicht gleich wieder durch die Führung gehen wollte, sondern einfach den anderen vorlassen wollte und den dann einfach in die Lücke geschoben hat.
Ja, aber warum? Also das kriegen doch andere Teams auch mit. Ne? Hin meine ich. Ne? Das kriegen doch andere Teams auch hin, in die Lücke zu fahren. Ne? Dann sagt man einmal Hepp und dann weiß der Fahrer, der von vorne sich reinfallen lässt oder nach hinten durchrechnen lässt, dass er da reinfährt. Also ich finde, die Entscheidung ist total regelkonform. Ne? Die Kommissäre können ja auch nichts machen, wenn da... Ne, wenn ich an der Ampel über die rote Ampel gehe und ein Polizist steht daneben, dann muss der mich zumindest auch mal verfahren oder muss mir einen Deckel drauf geben. Ne? Und
klar, absolut richtig, ja. Aber die Krux, der Schluss aus dieser ganzen Sache ist ja, dass das Team sich hinterher ziemlich lautstark beschwert hat darüber, über diese Zeitstrafe. Ja, aber da stellt man sich dann ja auch irgendwie wieder die Frage, ist es im Hinblick auf die restliche Saison schlau gewesen? Weil dadurch mache ich mir natürlich keine Freunde im Peloton.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt irgendwo bei einer Grand Tour um eine Entscheidung geht und es geht darum, fährt Fahrer XYZ vielleicht auch mal für meinen Kapitän, ist es nicht gerade vorteilhaft für die Mannschaft.
Okay. TJ van Garderen muss wohl mit einer der Auslöser gewesen sein, weil er mit GIFs via Twitter geweint hat, durch aus dem Chat. Ja, aber völlig zu Recht, ne? Also so machst du dir keine Freunde und ich verstehe einfach nicht die Notwendigkeit des Ganzen. Ne? Also, weißt du, wenn ein Fahrer Adrenalin geschwängert sich am Auto festhält, gut, geschenkt. Wenn das einmal jetzt passiert wäre, dass einer den anderen reingedrückt hätte, sozusagen in die Runde, auch geschenkt. Ne? Aber das wirkt ja fast, als hätten die dann gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal was Neues. Ja, und eine ganz komische Geschichte einfach, ne? Die natürlich so.
Ja, und zumal es am Ende das Resultat ja wenig beeinflusst hat der ganzen Runde.
Eben. Ja, und noch nicht mal das Resultat des Zeitfahrens großartig beeinflusst hätte.
Ja, die hätten halt gewonnen.
Ja, aber nein, ich meine das anders. Also ich glaube nicht, dass das die Zeit von den Movies mit dieser Aktion und ohne die Aktion groß unterschiedlich gewesen wäre.
Nein, weißt du? Also die ganze Aktion an sich war ja eigentlich unnötig.
Ja, genau. Also unnötig, genau. Unnötig und die ganze Aufregung darum auch dann im Nachhinein hätte man sich sparen können, wenn es nicht passiert wäre. Naja.
Ich sehe es halt so ein bisschen bezogen auf den Rest der Saison. Also diese Mannschaft hat jetzt, denke ich, mit vielen Teams nicht mehr gut Kirschen essen und das könnte noch ein Nachteil werden.
Ja, also alles, also eine ganz krude Nummer. Also das, diese Nichtnotwendigkeit des Ganzen, das ist das größte Fragezeichen, was sich bei mir da so auftut. Und ja, also ganz, ganz komisch. Wie ging es denn weiter? Wie ist die Katalonien-Rundfahrt denn grundsätzlich gelaufen? Also wenn man mal absieht davon.
Ja, danach gab es dann halt diese, wie soll man sagen, übliche Bergankunft in La Molina, ja, wo es diesen Massensprint bergauf schon fast immer gibt, mhm. den dann Valverde vor Daniel Martin erwartungsgemäß eigentlich gewonnen hat.
Mhm. An dem Tag also hätte man nicht viel Geld auf diese Wette bekommen.
Sicherlich nicht, nein. Aber ja, es war halt nichts Bahnbrechendes an diesem Tag passiert eigentlich.
Mhm. Ich habe noch gerade aus dem Chat auch noch eine Nachricht bekommen, dass zum Beispiel auch TJ van Garderen an einem Tag eine Zeit lang ohne Helm gefahren ist.
Ja, ja klar, hätte er sich auch nicht drüber beschweren müssen, dass er da irgendwie bestraft wird. Okay. Logisch.
Ja. Aber das ist halt so Mutmaßung, ne? Also wie hätte er reagiert, wenn er eine Strafe gekriegt hätte? Vielleicht hätte er es genauso ohne große Beschwerde hingenommen. Wer weiß es schon. So. Okay, jetzt sind wir wieder da, wir waren kurz weg. Erklär du hast ja mittlerweile in der Zwischenzeit den Chat kurz unterhalten. Klär du dich doch auch mal auf, was bei Etappe 4 genau war.
Etappe 4 war zunächst kurz vorm Ziel eine Bergwertung. Und da hat Romain Bardet erst angegriffen und dann hat sich Valverde mit einer kleinen Gruppe mit zwei, drei Mann abgesetzt, mit Marc Soler noch und unter anderem auch Chris Froome. Aber Chris Froome hat da so ein bisschen die Zusammenarbeit verweigert und habe ich schon gesagt, hat sich dann dem Tag auch nicht sehr beliebt bei Herrn Valverde gemacht.
Ja, muss er ja auch nicht, ne? Also
aber es ist, wäre halt die Frage gewesen, hätte Froome mitgearbeitet, ob diese Aktion durchgekommen wäre.
Die Frage ist halt, weswegen ist Froome da? Ist er da, um so eine Etappe zu gewinnen oder ist er da, um sein normales Trainingsprogramm irgendwie abzuspulen? Abzuspulen ist das Wort. Ne? Also, klar ist jetzt so, ist das nicht die spektakulärste und für die Fans interessanteste Fahrweise, aber Froome hat seine Schwerpunkte und da gehört die Katalonien-Rundfahrt mit Sicherheit nicht dazu.
Ja, aber er hätte vielleicht die Etappe gewinnen können und dann so hat er jetzt halt gar nichts mitgenommen davon.
Ja, aber er wollte vielleicht nicht die Fahrer unterstützen, die schon beim Mannschaftszeitfahren bescheißen. Um deine These von, die haben sich keine Freunde gemacht, zu unterstützen. Ne? Also
das kann natürlich sein, aber Sky war davon ja eigentlich wenig betroffen.
Ja, ja. Die sind ja von vielen Sachen nicht betroffen.
Also tangiert, ja.
Ja, ja. Die machen ihr Ding und in gewisser Hinsicht ist es ja auch, ne, also das kann man ihnen ja nicht so richtig übel nehmen. Aber am Ende des Tages hat sich damit ja das Trikot von TJ van Garderen geholt.
Ja, genau.
Ja?
Durch die Aktien.
Ja. Kam dann noch die letzte Ankunft in Barcelona.
Machen wir erst nochmal die Bergankunft davor.
Ach so, habe ich da eine, Entschuldigung, dann habe ich die eine übersehen.
Stimmt. War eigentlich die wichtigste Etappe der ganzen Rundfahrt.
Ja, ach so, die habe ich gerne übersehen.
Es war diese richtig, richtig lange und auch steile Bergankunft zum Schluss, ja, und sehe und staune, hat es Alejandro Valverde geschafft, an so einem langen Anstieg Chris Froome und Alberto Contador zu schlagen, ja, und hat sich dadurch mehr oder weniger den Rundfahrtensieg gesichert und Contador und Froome sind danach gemeinsam mehr oder weniger über die Ziellinie gefahren.
Weißt du, was mich gerade wundert? Ich war in der Gegend relativ oft im Urlaub, als ich ganz klein war, aber ich habe die Berge da nie als so hoch wahrgenommen, aber jetzt, wenn ich mir das so anschaue, auf der das war der Alle de la Musara.
Gut, Katalonien ist ja groß.
Ja, aber ich war gar nicht so weit weg. Also ich schaue mir das gerade auf der Karte an. Ne? Also Reus sind wir öfter durchgefahren, Cambrils und so, die ganze Ecke da unten. La Amea de Mar, da so die Gegend waren wir. Also das ist alles schon deine Gegend gewesen, aber ich habe die Berge da nie so in Erinnerung als so hoch wahrgenommen. Naja.
Ja, aber absolut, also was man jetzt nochmal dazu sagen muss, krass auf dieser Etappe, kurz bevor die entscheidende Attacke von Contador und Valverde ging, hat man so den Unterschied gesehen, wie einfach Chris Froome mit einer übelst kleinen Übersetzung fährt und der Valverde eine dreimal so dicke Mühle gefühlt tritt.
Mhm. Naja, aber das ist wie bei uns, wenn wir nebeneinander fahren. Ne? Du bist ja auch einer, der, wenn ich das richtig erinnere, der eher den höheren Gang bevorzugt. Während ich ja mein höheres Gewicht zugegebenermaßen ja dann auch eher im dickeren Gang bewege.
Ja, aber bisher war es immer so, dass...
du der Schnellere warst.
das vielleicht und der Froome mit seiner Kadenz da von einer Kaffeemühle eigentlich immer erfolgreicher war als die Jungs von Movistar. Und diesmal war es mal umgedreht. Also es war erstaunlich dann schon zu sehen.
Ich glaube, er ist einfach noch nicht so weit. Also ich glaube, das wird noch kommen. Also wie war er denn letztes Jahr? Müsst ihr mal gucken bei der Katalonien-Rundfahrt. Chris Froome, wo haben wir denn hier eine Liste?
Ja, aber generell muss man sagen, beziehungsweise hat jetzt noch nicht die Bäume ausgerissen bei den Rundfahrten, bei denen er jetzt am Start war. Aber zum Beispiel die Harald Suntour war jetzt die erste Rundfahrt, das erste Mal, dass er seine Einstiegsrundfahrt seit 2012 nicht gewonnen hat.
Mhm. Ja, ach, ich sehe, meinst du, der ist faul geworden über den Winter? Satt?
Ja, vielleicht hat er auch einfach ein paar Prozent verloren, wird ja auch nicht jünger, man weiß es ja nicht.
Mhm. Ja, vielleicht ist er satt. Also solange es die ganze Geschichte spannend macht, kann ich damit ja gut leben. Ne? Also ich bin ja jetzt keiner, also ist ja nicht so, dass der Froome jetzt bei mir den Status eines damals Ulle gehabt hätte oder so. Ne? Aber warte mal, wir gucken jetzt mal im letzten Jahr, wie war es denn da im Frühjahr, wenn mein Gedächtnis mich schon trübt. Also Katalonien-Rundfahrt war letztes Jahr Achter. Das war jetzt ja auch noch kein Tour de Romandie.
Ich hab ich nicht, nee.
Nee, Tour de Romandie, 38. Erst bei der Dauphiné ist er so richtig aufgeblüht, ne, mit seinem Sieg. Also, da sehe ich durchaus noch, also ich sehe die Tour noch nicht verloren, um es mal so auszudrücken. Wobei sie natürlich geschwächt sind dadurch, dass sie jetzt in Castelli fahren und nicht mehr in Rafa. Das muss man ja auch sehen.
Das wird sicherlich den Unterschied machen, ja.
Ja, in meiner Meinung nach natürlich, klar. Ich bin seitdem auch deutlich schneller geworden, seitdem ich nicht mehr in Castelli fahre. Ja, das war die Katalonien-Rundfahrt. Ne? Also, schönes Ding. Also, ich bin ja auch gerne in Katalonien gewesen. Aufregend am Anfang, am Ende spannend. Was will man mehr? Und man kann dem alten Mann dann nochmal gratulieren. Ne? Also, hat Valverde dann auch zu Recht gewonnen.
Ja, aber das hätte ich jetzt auch ihm nicht mehr zugetraut. Also, dass er einen Froome und einen Contador am Berg abhängt.
Ich glaube, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer gewinnt das Ding, hätte ich wahrscheinlich auch eher auf dem Contador. Also Froome hätte ich jetzt nicht so weit vorne gesehen, sondern wie gewohnt. Ne? Also es wird doch mal gefragt, was ist mit der letzten Etappe, also letzte Etappe nach Barcelona.
Barcelona, ja. Hm? Auch gewonnen von Valverde.
Ja, das war jetzt dann auch für die Galerie. Also das war ja, wie war das Finale dort?
Das ist halt immer auf diesem traditionellen Rundkurs und
der auch bei der Olympiade 92, glaube ich, gefahren wurde und letztes Jahr bei der oder vor zwei Jahren bei der Vuelta?
Kann sein, ich glaube, die Tour ist da auch schon mal angekommen.
Ja, oder das war die Tour, genau. Ja, das war die Tour.
Ja, kommt noch die Nachricht aus dem Chat, die Froome-Desaster-Etappe. Ja, es war natürlich auf der nächsten Etappe, als der Chris Froome in der Abfahrt, glaube ich, von der ersten Bergwertung abgehängt wurde und sich dann vorne einige Teams zusammengetan hatten, und da hat der Froome halt einfach resigniert und hat dann wie bei der Vuelta im letzten Jahr, glaube ich, etliche Minuten gefressen.
Ja, also es geht um nichts und dann kann man auch abschinken. Also es ging für ihn zumindest um nichts. Also da würde ich mir jetzt auch keinen größeren Stress machen als nötig. Ja, also Glückwunsch an Valverde und machen wir dann mal einfach weiter und verlassen Spanien wieder Richtung der Gegend, wo der Radsport jetzt in diesen Monaten besonders gelebt wird, zum E3-Preis, der vergangene Woche war, um es jetzt auch mal zeitlich wieder in einen Kontext zu bringen.
Genau, und der E3-Preis von Harel Beke, eines der wichtigsten Rennen in Flandern, kann man so sagen, eigentlich ja. Die Flandern-Rundfahrt nur komprimiert auf kürzere Distanz. Mhm. Ja, und so Mitte des Rennens haben sich eigentlich schon die drei Fahrer, die das bestimmt haben, abgesetzt. Drei Belgier in auch, Belgien.
Auch ungewöhnlich eher, ne, dass das schon so, dass das Rennen so abläuft. Das ist so früh.
In der Mitte, ja, aber das ist halt bei diesen flämischen oder belgischen Klassikern, da kann jederzeit die Rennen entscheidende Situation eintreten.
Ja, klar. Und das macht die auch so interessant. Aber das ist so früh schon. Das war ja, boah, lass mich jetzt nicht lügen. Zur Hälfte, nach circa zwei Dritteln, also das war schon recht früh.
Ja.
Ja. rausgegangen und die drei weggefahren. Und ja, dann, als ich gelesen habe, okay, die und die sind unterwegs, habe ich so insgeheim gedacht, ach, dem Gilbert würde ich es auch nochmal gönnen. Andererseits, Van Avermaet ist natürlich auch eine Nummer, die man erstmal schlagen muss.
Ja, im Sprint ist natürlich dann irgendwo Van Avermaet von der reinen Endgeschwindigkeit her schneller, aber bei Philipp Gilbert ganz erstaunlich, scheint jetzt wieder bei Quickstep zu alter Form gefunden zu haben und ja, es wird sicherlich eine Trumpfkarte sein für die nächsten Klassiker auch in der Mannschaft, weil er war ja derjenige eigentlich, der das Ganze, dieses Trio da auf den Weg gebracht hat mit seiner Attacke und war da auch so ziemlich eigentlich der Stärkste. Erstaunt war ich nur so ein bisschen, dass der Oliver Nesen da so mithalten konnte.
Ganz ehrlich, der Name sagte mir zu wenig, als dass ich mir zu dem Zeitpunkt wirklich ein Urteil, da dachte ich so, okay, schon mal gehört hier den Namen, ne, Ager Dessert. Konnte ihn jetzt nicht, aber ne, zweiter der Enneke-Tour sehe ich gerade vom letzten Jahr, so ein französisches Rennen gewonnen, war jetzt kein Fahrer, wo ich jetzt irgendwie so eine Meinung zu hatte. Ne, deswegen dachte ich, okay, da hat jetzt einer mal den Tag, seine 15 Minutes of Fame, da ist er mal richtig dabei, aber ja, ich konnte den einfach nicht einordnen zu dem Zeitpunkt.
Ja, also es ging mir ähnlich. Ich habe ihn da in dem Rennen nicht vorne erwartet, aber umso erstaunlicher war, dass er dann da doch aufgetaucht ist und umso erstaunlicher war es eigentlich auch, dass die hinten mit dem Feld nicht mehr rangekommen sind, beziehungsweise da hingen immer noch zwei dazwischen, Luke Durbridge und der Lukas Pöstlberger. Mhm. Die wurden einfach auch nicht mehr aufgefahren, ja. Und gab nachher noch einen Sprint aus dem Feld raus, wo du halt gesehen hast, die guten Sprinter sind vorne dabei, aber ganz nach vorne haben sie es doch nicht mehr geschafft.
Mhm. Aber ich habe mich so ein bisschen gefreut, so nach dem Motto, okay, da sind jetzt drei Belgier vorne, ein belgisches Rennen, was für die Belgier wichtig ist und da wird dann, egal wer es ist, der Richtige wird gewinnen. Ja, also schönes Ding am Ende und ja, schön anzusehen. Dann, bevor ich mich jetzt bei der Aussprache wieder blamiere. Letztes Wochenende.
Ja. Gent-Wevelgem.
Ja, ich kann nicht aussprechen.
Dabei ist es doch nur niederländisch.
Ja, trotzdem. Ich kann ja leidlich Englisch. Ja, also alle, jeder, der die letzte Folge gehört hat, wird viel Fremdscham im Gesicht haben. Ja, ich muss mich mit einem Engländer oder habe ich mit einem, wenn ich mit einem Esten und einem Holländer zum Beispiel Englisch rede, dann kriege ich das noch so einigermaßen hin. Aber wenn man mit einem Muttersprachler dann spricht, dann wird einem die eigene Unfähigkeit dann immer so bewusst. Das finde ich immer so schlimm. Naja.
Ja, aber zurück zum Rennen.
Genau, Van Avermaet.
Ja, schon wieder. Auch ganz spannende Kiste. Weil Gent-Wevelgem ist so ein bisschen von der Charakteristik noch anders als der E3-Preis, weil es dann doch eher eigentlich ein Rennen für die Sprinter ist, sagt man. Mhm. Aber entscheidend in diesem Jahr wieder der Kemmelberg, wo dann auch die entscheidende Aktion ging. Van Avermaet hat attackiert und man hat dann gesehen, John Degenkolb, der war richtig gut platziert und konnte eine Zeit lang am Hinterrad bleiben, aber ist dann in der Mitte des Anstiegs in so eine Krise gefahren und dann kam einfach Peter Sagan brutal von hinten vorbeigeschossen, ist rangefahren an Van Avermaet und Degenkolb, der hatte so als erster oben nach der Kuppe den Anschluss wiederherstellen können, konnte aber nicht ganz so am Berg mit denen mithalten. Ja, und dann hat sich da halt so eine größere Gruppe gebildet und die wurde dann nochmal gesplittet, weil natürlich nicht der eine für den anderen die Kastanien aus dem Feuer holen wollte. Und ja, John Degenkolb und ja, Peter Sagan, die haben so ein bisschen geschlafen und es halt versäumt, bei Kökelere und Van Avermaet mitzufahren.
Mhm. Ja, also vielleicht konnten sie auch einfach nicht mehr. Das muss man denen ja auch mal zugestehen, ne? Dass es vielleicht einfach mal irgendwann der Akku leer ist.
Bei Peter Sagan glaube ich das eher weniger in dem Moment, ja. Und,
was glaubst du war der Grund? Also
Sagan?
Mhm.
Ja, der kann ja eigentlich, wie du es schon sagst, nicht jede Attacke mitfahren, sozusagen.
Mhm.
Aber es war halt Terpstra der Grund, mehr oder weniger.
Okay.
Weil Terpstra wollte dann nach vorne fahren und ist Sagan mitgefahren. Und dann hat Terpstra aber keine Führungsarbeit mehr geleistet. Und das hat dem Sagan überhaupt gar nicht geschmeckt.
Und du meinst, er hat jetzt aus Mailand San Remo gelernt, das ist das falsche Wort. Aber er hat sich gesagt, nee, das passiert mir nicht nochmal.
Ja, aber er hatte danach auch so die Worte für Terpstra übrig. Ich weiß nicht, was Terpstra da machen wollte. Aber der hat halt hinterher gesagt, ja, wir hatten hinten Bohnen und andere schnelle Leute und von daher bin ich nicht mitgefahren. War auch wieder sein gutes Recht. Aber ja, natürlich wieder Pech für Peter Sagan in dem Moment.
Ja, und dann macht es halt Van Avermaet. Wenn Sagan nicht mehr kommt, dann macht es Van Avermaet.
Ja, es sind halt die beiden, also man hat schon gesehen, da für die Flandern-Rundfahrt, um es ein bisschen vorwegzugreifen, eigentlich die beiden großen Favoriten, weil sie sind wirklich an diesen Hellingen die stärksten Fahrer. Da kommt auch ein John Degenkolb so nicht mit. Und Dege, der hat halt selbst gesagt hinterher, dass er in dem Moment, als die Gruppe wurde quasi zweimal geteilt. Erst hat sich dieses Duo abgesetzt mit Van Avermaet und dann ging halt die Verfolgergruppe mit Sagan nochmal hinterher. Und als sich diese Verfolgergruppe gebildet hat, hatte Dege gerade eine Trinkflasche geholt und konnte deshalb in dem Moment nicht mitfahren.
Ja, da muss man, das ist aber einem Armstrong auch nie passiert.
Dass er eine Trinkflasche geholt hat.
Im entscheidenden Moment. aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne, auch
Pech. Ja, aber der hat ja auch nie nach seiner 99er-Zeit einen großen Klassiker gewonnen.
Ja, das stimmt. Ja, einfach Pech. Aber Degenkolb macht mir halt so ein bisschen Freude, weißt du, zu sehen, dass der da, er scheint auf einem guten Weg zu sein mit den Leuten, mit denen er da vorne mitfahren kann. Und das freut einen ja, dass dieser Teamwechsel ihm da offensichtlich in keinster Weise irgendwie negativ für ihn ausgeht, sozusagen.
Das auf jeden Fall, und zumal er jetzt, finde ich, auch noch eine stärkere Mannschaft an seiner Seite hat.
Ja, hoffen wir es.
Für die Klassiker.
Also, ja, für die Klassiker auf jeden Fall, das sicherlich. Und den Rest des Jahres wird es wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass er mehr oder minder Einzelkämpfer dann sein wird bei den großen Rundfahrten. Vielleicht noch einen Helfer irgendwie zur Seite gestellt bekommt hat. Aber
oder für Contador arbeiten muss.
Das wäre ja der Worst-Case-Szenario. Das wäre das Worst-Case-Szenario für mich.
Bei Paris-Nizza hat er es ja schon gemacht.
Ja, aber das wäre wirklich traurig. Das wäre jetzt dann der zweite Mann nach Tony Martin, den wir als Helfer verbrennen, sozusagen. Tony Martin, wo war er eigentlich das Frühjahr über, außer auf dem Boden?
Ja, wie gesagt, ist oft gestürzt, ja, und ich glaube beim E3-Preis, da war er eigentlich recht gut dabei, hinten bei der Gruppe, mit Christoph, ja, ist eigentlich so ein bisschen dafür da, der als Bodyguard für Christoph zu fungieren, was nicht so gut gelingt, und ihm die Löcher zuzufahren.
Ich sehe auch gerade Jascha Sütterlin erfreulicherweise unter den Top 30 bei Gent-Wevelgem. Ja. Fällt mir nur gerade auf, also werde ich hier so durchscrollen, wer da noch so unterwegs war. Also sehr schöne Entwicklung. Ja, sehr schöne Entwicklung. Kann man mal drauf gucken, was er so im Frühjahr bisher hat. Jetzt natürlich keine Top-Platzierung bisher, aber Platz 28 dort, Tirreno Adriatico. Ja, Mann, okay, das war das Zeitfahren.
Beim Movistar hat er da ja, glaube ich, auch in der Ecke bei der Klassikerfraktion recht viele Freiheiten, weil die nicht ein Team sind, das da großartig Ambitionen hegt.
Ja, aber immer so solide, ne? Also Milan Sanremo 63, muss man in dem Alter, okay, 24 ist jetzt auch nicht mehr ganz, ganz, ganz der Allerjüngste, aber macht sich da ganz gut. Das freut einen ja zu hören. Vermischtes haben wir jetzt noch hier, nachdem du mich auf den aktuellen Stand gebracht hast, so muss man ja das am besten sagen. Erste Frage oder erster Punkt auf Vermischtes. Eine Frage, die gerade noch aufkam und die uns gestellt wurde: Was haltet ihr von den Gravel-Passagen während des Rennens? Während der belgischen Klassiker?
Gravel-Einlagen sind diese Naturstraßen mit.
Genau, ja. Ja,
ja, in diesem Jahr bei Gent-Wevelgem gab es das ja. Aber dadurch bedingt, dass das Wetter gut war, dass es trocken war, hat es halt jetzt das Rennen nicht grundlegend geändert. Aber ich finde es gut, weil das die Charakteristik nochmal so ein bisschen ändern kann, wenn es jetzt mal irgendwie regnet. Und von daher ist es, denke ich, eine Bereicherung dafür.
Ich bin dagegen, damit wir halt auch, das ist ja schön, dass wir beide Positionen haben. Ich finde, es gibt Rennen, die so gestaltet sind, wie zum Beispiel natürlich als bestes Beispiel die Strade Bianchi. Es gibt Rennen, die sind kopfsteinpflasterlastig, wo es also große Kopfsteinpflasterpassagen gibt. Und es gibt diese belgischen Rennen, die auf einem, in Anführungszeichen, normalen Straßen laufen. Ich finde diese Vermischung, das macht es für den Zuschauer nur noch schwieriger, für den ungeübten Zuschauer, sagen wir so, für den ungeübten Zuschauer macht es das nur noch schwieriger, weil er sich weniger darauf einstellen kann. Es macht es für die Fahrer schwieriger, und ich finde ja immer, die Fahrer haben oft schon mehr als genug Schwierigkeiten, mit denen sie da klarkommen müssen. Und ich weiß nicht, ob man sie ihnen dann noch sowas auch zusätzlich antun muss. Aber es produziert natürlich wunderschöne Bilder. Das muss man natürlich auch dann wieder betrachten. Also deswegen, ich bin da eher abgeneigt, das zu sehen oder sehen zu wollen.
Ja, häufig ist es ja auch so, dass dafür eine andere Schwierigkeit weicht.
Ja, Ne, dass man halt einen Kopfsteinpflaster-Passage weg und so. Also ich bin da nicht so der große Freund von, weil ich vielleicht aber auch zu Traditionalist bin. Also das wäre, halte ich nicht. Also ich finde, es produziert schöne Bilder, aber es macht das Rennen einfach schwieriger ohne Not. Weil die belgischen Klassiker sind so schon spannend und gut genug, als dass das noch nötig wäre zusätzlich. Um es mal so rum zu erklären.
Auf meine Haltung.
Ja. Nächster Punkt, Ausblick Flandern-Rundfahrt und Roubaix. Heieiei. Ja, Avermaet und Sagan, ne? Das sind wohl die Namen.
Ja, die Flandern-Rundfahrt steht ja jetzt am nächsten Wochenende vor der Tür. Und wie du schon sagst, Greg van Avermaet, Peter Sagan, die beiden großen Favoriten. Ja, man muss natürlich auch gucken, was die anderen Teams sich so ausdenken, um irgendwie die beiden zu stoppen. Das Problem bei Peter Sagan ist auch so ein bisschen, er fährt quasi die ganze Zeit irgendwo ohne Team rum.
Ja, was, der könnte auch Einzelkämpfer sein.
Ja, genau. Und das könnte ihm bei dem Rennen noch zum Verhängnis werden.
Es könnte vor allen Dingen, also ich finde das problematisch, so aus Teamsicht auch. Weißt du, so als Teamvermarktungssicht, weil, und da, dass so eine Unzufriedenheit im Team auch entstehen könnte, weil jedes Mal irgendwie als die acht, die mit dem Herrn Sagan fahren, das kann für die anderen Fahrer ja auch unbefriedigend werden auf Dauer. Andererseits, wenn sie Leistung bringen und dann sollen sie ihren Kapitän halt raushalten aus allem, ne? Also ich finde das eine ganz komische Nummer irgendwie.
Ja, ist halt Alleinunterhalt bislang bei dem Team, aber, ja, er hat da vielleicht ein, zwei gute Helfer, aber die können ihm halt auch nur bedingt im Finale irgendwo helfen. Da muss er es dann schon selbst richten. Aber wenn es denn wirklich mal so eine Situation wie früher gibt bei Cancellara, wo dann alle gegen Sagan fahren, mehr oder weniger, dann hat er ein Problem.
Oder er ist einfach immer noch so stark, dass ihn das auch nichts ausmacht. Das würde mich jetzt auch dieses Frühjahr irgendwie, wenn es um die richtig heißen Dinger geht, ne? Dann um die richtig großen Rennen, würde mich auch fast nicht wundern, wenn er da einfach durchzieht.
Also wenn du mich jetzt nach einem Favoriten für die Flandern-Rundfahrt fragen würdest, dann...
Frag ich doch einfach. Thomas, wer ist denn dein Favorit für die Flandern-Rundfahrt?
Dann würde ich sagen, in diesem Jahr gewinnt Greg van Avermaet, nachdem er letztes Jahr so viel Pech hatte und sich da das Schlüsselbein gebrochen hat.
Dann sage ich jetzt einfach Sagan, dass wir noch eine zweite Meinung haben. Obwohl van Avermaet natürlich in den letzten Rennen gezeigt hat, wie unfassbar stark er ist. Aber ich tippe jetzt auf Sagan. Und sage dann auch direkt zu Paris-Roubaix, dass der da nicht gewinnen wird, weil er irgendwie eine taktische dumme Entscheidung trifft. Und ich sage, dass Paris-Roubaix von John Degenkolb gewonnen wird. Einfach so aus Lokalpatriotismus ein bisschen. Und ich würde mich für ihn freuen.
Naja gut, er hat das Rennen ja schon vor 2 Jahren gewonnen.
Genau.
Er konnte nur letztes Jahr aufgrund des Unfalls nicht mit der Startnummer 1 an den Start gehen.
Ja.
Warum denn nicht? Ja, aber Roubaix ist halt viel, viel Zufall auch.
Also eben, deswegen kannst du, ich glaube, man könnte 5 Namen nennen, die man es allen mehr oder minder gönnen würde und die ganz, ganz große Favoriten sind. Am liebsten wäre mir natürlich, also ich werde hier in der Nachbarschaft ein neues Geschäft aufgemacht, einen Bierladen. Ich werde an dem Sonntag diesen Laden aufbrechen und mir ein belgisches Bier aus dem Kühlschrank klauen, wenn Tom Boonen das Rennen gewinnt.
Ja, er hat es ja im letzten Jahr fast geschafft, ist ein bisschen an seinem taktischen Missgeschick im Sprint gescheitert, aber ja, Roubaix ist halt von der Charakteristik nochmal ein ganz anderes Rennen als die Flandern-Rundfahrt, dadurch, dass es halt komplett flach ist und dass du anderes Kopfsteinpflaster hast. Und ja, du musst halt viel Glück haben, dass du keinen Defekt hast und von daher denke ich schon, dass, ich gebe John Degenkolb da eine gute Außenseiterchance. Also,
und
wenn er es schafft... Wenn er es schafft, noch ein, zwei Helfer vielleicht im Finale dabei zu haben, dann stehen seine Chancen da sehr, sehr gut, da seinen Sieg zu wiederholen.
Und du hast jetzt gesagt, Außenseiterchancen, wem gibst du denn die, wie soll man sagen, die Nicht-Außenseiterchance? Also wer holt es dann deiner Meinung nach?
Ja, also Peter Sagan schätze ich da schon auch sehr, sehr stark ein. Beziehungsweise bei Sagan ist halt so, bislang hat er in Roubaix immer viel Pech gehabt. Also letztes Jahr war es ja, glaube ich, das letzte Mal, dass Cancellara am Start war, wo es diesen Sturz gab und wo er dann aufgehalten wurde. Und von daher ist es eigentlich auch so, eigentlich der Favorit Nummer 1. Und dann sind da natürlich auch so Fahrer wie ein Sepp van Marke zum Beispiel, der im letzten Jahr eigentlich der Stärkste war in Roubaix und der auch vor 2 Jahren, war es glaube ich, im Zweiersprint gegen Cancellara nur unterlegen war. Und wenn der wieder in die Form kommt, dann wird es echt schwer, den auf dem Pavé zu halten. Und dann hast du natürlich zum Beispiel noch einen Alexander Christoph, der sehr endschnell auch ist wie John Degenkolb, ähnlicher Fahrertyp und der auch sehr gut da übers Pflaster kommt. Der natürlich in diesem Jahr mit Toni Martin noch einen weiteren exzellenten Helfer an seiner Seite hat.
Dafür meiner Meinung nach im Frühjahr bisher noch nicht viel gezeigt hat, was ihm vielleicht andererseits natürlich auch ein bisschen unter Druck setzt. Und er scheint mir ein Fahrer zu sein, der mit Druck auch umgehen kann, um mal noch einen mehr draus zu hauen als üblich.
Ja, das mag sein. Und zumal Alexander Christoph schon die Flandern-Rundfahrt mal gewonnen hat, was ihm eigentlich auch niemand zugetraut hätte.
Ja, also wir können zusammenfassen, beides wird spannend.
Ja, und Roubaix unberechenbarer als Flandern.
Ja, ja, okay, da gehe ich, da kann ich mitgehen. Was haben wir noch? Sky steht hinter Brailsford. Ja, ach, dass dem Sky-Team das immer alles so nachgesagt wird. Das sind doch alles nur hier, das sind auch Fake News, Gerüchte. No, no. Also, zusammengefasst ist, glaube ich, dass die Geschichte, dass jetzt rausgekommen ist, dass Fahrer vom Team Sky, nennen wir ihn auch Wiggins, Medikamente bekommen hat, Entzündungsmedikamente, nicht steroider Natur. Und das aufgrund einer Ausnahmegenehmigung in Ordnung war. Aber man natürlich jetzt in gewisser Hinsicht auch sich fragen könnte, ist diese Ausnahmegenehmigung in Ordnung gewesen und was war da los? Also vor allen Dingen, wenn der Mediziner dann nicht mehr ins Team war, dass er, ich will nicht sagen, rausgeschmissen wurde, war es alles sehr komisch.
Das Problem bei der ganzen Sache ist ja, dass das einfach nicht transparent gemacht wurde von Sky. Mhm. Also dieser Mediziner hat einfach Unmengen an diesem Triamcinolon bestellt und geordert, was man normalerweise, glaube ich, einfach irgendwo online einträgt, ja. Aber da kamen dann einfach so eine Ausflüchte, wie irgendwie sein Laptop wäre abhanden gekommen und was alles so ein bisschen.
Der Hund hat die Hausaufgaben gefressen.
Genau, so ungefähr, ja, oder weiß ich nicht. Wenn ich zu spät war, die U-Bahn hatten Platten, könnte ich dann auch sagen, ja.
Ich war dabei, wie jemand in der Schule gesagt hat, dass der Zollritter ihn nicht hat passieren lassen.
Ja. Ja,
also alles blöde also, Ausreden, ja. Einfach nicht nach Ross und Reiter genannt. Ne? Und das
so ähnlich, ja. Und dann diese Geschichte von Brailsford, dass er selbst diese Infusionen gekriegt hat, weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch so stimmt. Aber gut, ja, es bleibt jetzt so stehen, dass sich das Team bzw. Chris Froome erst später hinter den Teamchef gestellt haben.
Mhm. Ja, das ist alles eine sehr komische Nummer. Also andererseits, er hat früher auch bei BMC gearbeitet. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass Fuentes, ne, der auch bei verschiedenen Teams tätig war und hin und her. Also wenn man jetzt Brailsford zur Persona non grata machen würde, wo es meiner Meinung nach jetzt auch gewisse Argumente gäbe, die in diese Richtung nicht von der Hand weisen wären, dann müsste man auch mal seine Vergangenheit gucken, in welchen Teams er sonst tätig war. Also es gibt ja auch genug andere Mediziner, die sich verschiedener Sportler annehmen und so weiter. Also ich finde diese ganze Injektionsgeschichte und diese Ausnahmeregelungen und so weiter. Ich finde, das ist eine schwierige Frage grundsätzlich. Ne? Also, was ist Ausnahme?
Ja, ist halt eine Grauzone, ja.
Genau. Und alles, was mit Grautonen zu tun hat, ist halt irgendwo auch irgendwann, ab einem gewissen Punkt eine Meinung und kein Schwarz-Weiß, sondern halt Grau. Und dann kann man die Meinung A vertreten und die Meinung B und es spricht für beides, gibt es Argumente und es gibt keine reine Wahrheit dabei.
Ja, aber die Vergangenheit hat es im Radsport gelehrt, dass da in der Regel, wo auch Rauch ist, ist in der Regel auch Feuer, ja. Und
ja.
Es ist halt die Frage, ob man dann, ob es das schon war oder ob man da immer noch an der Oberfläche kratzt.
Ja, ja, natürlich, klar. Und das von einem Team ja auch zugegebenermaßen, was sich immer auf die Fahnen geschrieben hat, den Dopingkampf voranzutreiben. Das darf man halt auch nicht bei der ganzen Geschichte vergessen. Also es ist schon. Es macht es nicht einfacher, das Team Sky zu mögen. Wollen wir es mal so sehr diplomatisch vielleicht ausdrücken.
Richtig, ja. Und ja, ein Fahrer vom Team Sky, Geraint Thomas, hat hinterher auch gesagt, ja, auf gut Deutsch, diejenigen, die davon betroffen waren, nämlich namentlich Bradley Wiggins und auch der Rest des Teams, hat quasi die Scheiße eingebrockt und wir müssen jetzt auslöffeln. Sie können sich schon zurückziehen.
Ja, aber so ist das, glaube ich, bei Mannschaftssportarten immer schon so gewesen. In gewisser Hinsicht. Also natürlich spricht das, unterstreicht das die These hier, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja, weil sonst hätten die mit Sicherheit nicht dafür gesprochen. Es ist ja auch, wer war das denn jetzt noch vom Team Sky, wo sich die Fahrer langsam, aber sicher dafür, war das auch? Ja, genau, das war doch Brailsford, wo sich die Fahrer jetzt ausgesprochen haben, irgendwie, dass er mal langsam gehen soll und so weiter. Also da rumort es, glaube ich, ordentlich in dem Team.
Deswegen, ja, Chris Froome hat sich auch erst ganz später zu ihm bekannt und das war schon ziemlich rausgezögert, ja.
Ja, also da, ich bin gespannt. Also ich bin ja froh, dass wir noch so ansatzweise jung sind, dass wir vielleicht auch nochmal in 10, 20 Jahren darüber nachdenken können. Genauso wie wir jetzt über so einen Festina-Skandal anders sprechen, als wir es vielleicht zur damaligen Zeit gesprochen haben. Das wird noch spannend alles, befürchte ich, im negativen Sinne.
Wer weiß, ja.
Gucken. Ach. Und den letzten Punkt verstehe ich nicht auf unserer Liste, den du hier zu.
Nicht?
Nee.
Also es ist generell so in diesem
Azale.
Früher, dass die Tendenz dahin geht, dass die Wattzahl in den Anstiegen.
Ja, Junge, mein Freund, du musst jetzt, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal, also du hast einfach ein Typo drin, du hast dich vertippt. Aber dieses Vertippen macht es für mich unmöglich zu verstehen, was das gemeint war. Ich dachte, für den Hörer jetzt, also im Dokument steht drin, Wattzahlen machen Sorge. Absolut nachvollziehbar, wenn man weiß, dass Wattzahlen nicht dein Name ist, weil das H und das A sind miteinander vertauscht. Und ich dachte mir gerade, was meint der? Wattzahlen machen Sorge. Wattzahlen macht Sorge. Name? Irgendein Fahrer? Nee, Wattzahlen. Wattzahlen machen Sorge. Ja, die Wattzahlen gehen wieder hoch.
Ja.
Noch bin ich nicht besorgt. Weißt du, ich kann ja sagen, warum. Weil bis jetzt habe ich so den Eindruck, dass alle Rennen, von Paris-Nizza mal abgesehen, so unter guten Bedingungen und schönes Wetter und wenn man das jetzt so im größeren Kontext betrachtet vielleicht auch, das war ein echt gutes Frühjahr für den Radsport im Sinne von wettertechnisch und so weiter. Vielleicht spielt das auch rein. Also ich würde da mal die Grand Touren abwarten und die Veranstaltungen mit längeren Regenerationszeiten und so weiter.
Das ist sicherlich der Schluss, den man treffen muss. Aber generell ist sie natürlich beobachten, so früh in der Saison schon solche Werte zu bringen. Das ist ja schon irgendwo eine Tendenz, die einen da unruhig werden lassen kann. Also Quintana, um es zu nennen, hat am Firminillo kalkuliert 6,2 Watt pro Kilogramm über rund 40 Minuten gefahren. Damit ist ja, glaube ich, einige Sekunden schneller gewesen als vor ein, zwei Jahren. Jetzt muss man dazu auch noch sagen, dass damals bei der Bergankunft natürlich Schnee war zum Beispiel, ja. Aber zum Beispiel bei der Bergankunft in Katalonien soll Valverde kolportiert 6,6 Watt über 25 Minuten gefahren haben. Und ja, wenn man das vergleicht, zum Beispiel, es gibt eine schöne Seite im Internet, Kronos Watts heißt die. Weiß nicht, ob du die kennst.
Schon gesehen. Ich ergänze das mal. Kronoswatz.com war das, ne?
Genau. Die wird, glaube ich, von Antoine Vanier betrieben, der dort alle möglichen Zeiten und Leistungsdaten für irgendwelche Anstiege einträgt, ja. Da kann man zum Beispiel nachgucken, was wurden für Wattzahlen am Jouplan gefahren in allen Jahren von der Tour, wo sie da war. Und beispielsweise, ja, Lance Armstrong hat 2001 am Platt AD 6,1 Watt pro Kilo über 30 Minuten getreten. Was jetzt nicht, ja, vielleicht der Vergleich ein bisschen hinkt, weil es in der Grand Tour einfach war, wo du noch weniger Regenerationszeit hast. Aber es zeigt natürlich, dass diese Werte in diesen Bereich mit reinspielen. Oder anderes Beispiel von anderen Wattzahlen, ja, bei der Tour 2014, die größte Leistung, die der damalige Sieger Nibali gebracht hat, waren 37 Minuten mit 6,2 Watt in Otakam.
Ja.
Also es sind, also es, er legt ja auf dieser Seite auch fest, diese Kategorien, mirakulös, also mirakulös,
wundersam,
mutant gar, ja, also was dann im, was dann im roten Bereich schon drin ist, das sind dann so diese Leistungen von Pantani in Alpe d'Huez und Konsorten, wo man dann schon, ja, doch sagen kann, da war doch vielleicht was Arges im Busch, ja. Und
da war nicht nur Rauch und Feuer, da hat der ganze Wald Lichterloh gefackelt.
Ja, diese um es auf den Punkt zu bringen, diese Leistungen jetzt bewegen sich so in diesem Bereich, ja, sie sind gerade wahrscheinlich noch so irgendwo zwischen Gelb und Orange, ja, aber wenn es jetzt noch viel höher geht, dann sollten wir uns ernsthaft Sorgen machen.
Man könnte aber auch, ich versuche jetzt gerade als hoffnungsloser Optimist noch ein paar Argumente dafür zu finden, wie es dazu kommt. Man könnte aber auch sagen, dass in diesem Frühjahr viele der Rundfahrten sehr umkämpft waren. Im Sinne von, da ging es zwischen Contador und Valverde um Minuten, Contador zweimal irgendwie mit 2 Sekunden verloren. Das waren jetzt keine Rundfahrten, die so abgeschenkt wurden, ne? Oder wo es wirklich auf Biegen und Brechen vielleicht zur Sache ging und wo nicht nach der dritten Etappe schon der Sieger mehr oder minder ausgekugelt war. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum in vielen Fällen mehr auf Krawall gefahren wird oder schon an Grenzen gegangen wird, die früher zu der Zeit noch nicht so angegangen wurden. Kann man das nachvollziehen, wie ich das meine? Also, das
ja, und dann, man kann auch anführen, der Radsport entwickelt sich immer weiter, ja, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen und natürlich kann es jetzt auch nur ein Ausreißer gewesen sein, aber dazu müssen wir jetzt halt immer erstmal abwarten, wie das dann bei den Grand Tours wird.
Also genau.
Zum Beispiel bei einem Nairo Quintana bin ich extrem gespannt, ob er diese Form, die er jetzt schon gezeigt hat, über 2 Grand Tours halten kann. Also das wage ich zu bezweifeln.
Es wird interessant auf jeden Fall.
Wenn du so früh in der Saison schon in Form bist, fehlt dir eigentlich irgendwann die Substanz, um das auf dem Niveau zu halten.
Warten wir mal ab, vielleicht macht er eine komplett andere, vielleicht nimmt er jetzt wirklich bis zum Giro schon raus, richtig raus. Mal gucken. Also muss er ja eigentlich, ne? Es wird auf jeden Fall spannend. Also, und wenn es nicht spannend wäre, hätten wir nichts zu erzählen in den nächsten Wochen.
So ist es ja, es ist unvorhersehbar.
Ach, ist das ein schönes Schlusswort. Es ist alles unvorhersehbar. Thomas, es war mir eine große Freude. Wir sprechen uns, denke ich mal, in Kürze wieder. Warte mal, wir können ja mal den UCI-Kalender noch mal kurz aufmachen, was jetzt so die nächsten Rennen sind. Also natürlich am kommenden Wochenende in Flandern-Rundfahrt. Dass wir mal so, ich will nicht sagen, jetzt schon öffentlich hier den Terminkalender planen, aber dass wir mal so gucken, ab wann es dann wieder, boah, diese Seite von der UCI ist auch entweder furchtbar langsam oder unser Stream nimmt zu viel Platz ein.
Auf jeden Fall danach die Woche Baskenland-Rundfahrt, dann Paris-Roubaix und dann das Wochenende danach
Amsterdam Gold Race. Warte, du bist so viel zu schnell für mich. Aber was ist das denn hier auch für eine Liste? Alle, was muss ich denn hier suchen? Apply Filters. Ich finde das schon wieder alles so kompliziert. Dass man solche, das ist ja ein Webinterface aus der Hölle. Das hat der Satan persönlich geschrieben, um mich fertig zu machen. Ja, wir werden einfach uns melden. irgendwann in naher Zukunft. Heute sind wir, wie viel ist denn heute? Heute ist der März, der
27.
Der 27 schon? Ja. Dann war Gent jetzt am Wochenende. Genau, dann kommt jetzt die 3 Tage von Panne. Der Panne. Das ist auch wieder hier so ein internationales Ding, wo alles drin steht. Flandern-Rundfahrt, 2. April, damit wir die Daten. Vuelta, Ciclista, La Rioja. Ja, ich denke, wir werden uns in Kürze wieder melden. Wir lassen uns vielleicht nicht ganz so viel Zeit, damit wir euch nicht wieder mit ganz so viel Wissen auf einmal zuschütten. Und es war mir eine Freude. Danke, dass du mich auf den neuesten Stand gebracht hast, Thomas. Das
hat Spaß gemacht.
Jetzt weiß ich wieder Bescheid. Und ja. Hatten wir eigentlich darüber gesprochen schon, dass du einen neuen Job hast? Machen wir aber gar nicht groß, ne? Du hast einen neuen Job und das muss reichen. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Das hat uns, da haben wir sehr mitgefiebert. Also ich zumindest.
Ja, klar, logisch, danke, ja.
Ja, das hat sich noch ereignet und wann fährst du denn dein erstes Rennen? Weil wie ist denn deine Saisonplanung? Steht da schon was?
Ja, wenig Zeit.
Ja.
Beziehungsweise Saisonplanung ist auf jeden Fall der 23. Mai.
Was ist da?
Stift Zejoch beim Giro.
Ah, okay. Ja, das ist ein Ding. Dann muss ich mir Ersatz finden. Nee, dann erzähle ich hinterher. Machen wir hinterher einfach. Okay.
Oder wir machen eine Sendung von vor Ort.
Wenn du ein Datennetz da hast, dann gebe ich dir alles an Daten, die du brauchst. Vielleicht solltest du euch überlegen. Naja, die wollen uns bestimmt wieder nicht akkreditieren. Die Schweine. Naja. Alles klar. Habt eine gute, was haben wir heute? Das ist Montag. Dann würde ich sagen, habt eine gute Restwoche. Viel Spaß. Genießt das schöne Wetter, und fahrt schön Rad.
Bis dann.
Ja, tschüss.